Leute, ich bin heute wieder ziemlich im Arsch. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt einen so schönen Streaming-Streak. Oh, die letzten Tage habe ich gedacht, komm, so 1,5 Stunden am Abend, das kriegen wir jetzt auch noch gebacken. Also Chat, ich muss sagen, ich dachte nicht, dass dieses Emote so gut ankommt. Und wem haben wir es zu verdanken? Ich glaube dem Chainlaw, oder? Das wird passen. Das wird passen. Wahrscheinlich ist es jetzt ein Chainlaw-Emote. Würde jetzt mal von ausgehen. Im Zweifelsfall ist es eins. Soll ich euch mal... Der letzte Stream, freier Tag, war am 3.6. Wirklich. Ich habe jetzt quasi... eine Woche fast gestreamt am Stück. Guckst... Nö. Ehrlich gesagt, ich kann dir auch sagen, warum ich das nicht gucke. Weil... es gab in den letzten Jahren wenig AAA-Games, wo ich gesagt habe, oh, da freue ich mich voll drauf. Und das hätte sich gelohnt, da irgendwas zu gucken. Ich schaue mir eine Zusammenfassung an. Ich weiß nicht, wie lange das geht, bis 22 Uhr oder so, glaube. Ich schaue mir Zusammenfassung an. Und wahrscheinlich sind am Ende eh nur 2, 3 Sachen dabei, die auch ansatzweise spannend sind. Können wir eine Version mit dem Keks als Sub-Emote bekommen? Nee, das geht nicht. Das geht echt nicht. Erstens, weil ich das Emote schon ein bisschen grenzwertig finde. Und zweitens, weil Twitch keine anstößigen Emotes erlaubt. Das steht sogar extra in den Emote-Bedingungen, die man ankreuzen muss. Also, dass man keine... ne? Was übrigens auch nicht erlaubt ist... sind die ganzen Emotes mit Keanu Reeves und sowas. Weil eigentlich darfst du keine Emotes nehmen mit dem Gesicht von Leuten drauf. Also, außer sie sind von Twitch und haben dazugestimmt und sowas. Aber ich meine, wie sagt man, wo kein Kläger ist, da kein... ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich interessiert es im Endeffekt keinen wirklich. So, ich muss mal kurz die Wii Shop oder Wii Store oder wie auch immer der Kramis Musik ausmachen. Das ist mir zu aufdringlich auf Dauer. Der Wii Shop Channel, genau. Ich muss hier irgendwie eins von meinen Standard-Dingern anmachen. Ach komm, heute ist was. Nein, das wollte ich jetzt nicht gucken. Das auch nicht. WTF, warum habe ich hier so viel Zeug aus? So, ja. Songs and Smiles. Sehr gut. Moin, Erbsenraupe. Übrigens, ich zeige euch mal was. Neues Sophos Firewall einrichten. Ja gut, weil man 20:15 Uhr, das ist Primetime. Da macht man nur die besten Sachen. Ich zeig mal schnell was für die Leute, die dabei waren, als wir den EPG-Champ programmiert haben. Ich habe jetzt noch was gepusht gerade. Guckst du Summer Games Fest? Nee, ich guck mir danach irgendeine Zusammenfassung an. Der Desktop ist massive Pock. Ich finde alles. Ich habe schon oft demonstriert, dass ich alles finde. Außerdem ist der Desktop noch nicht voll genug, weil der Explorer bzw. die Startleiste laggt noch nicht. Erst, wenn die Startseite anfängt zu laggen, dann weißt du, der Desktop ist zu voll. Hattet ihr das schon mal? Dass der Desktop so voll war, dass wenn ihr Windows-Taste gedrückt habt, dass die Windows-Taste erst 8 Sekunden später aufging? Dazu braucht ihr ungefähr viermal so viele Icons auf dem Desktop. Das habe ich schon geschafft. Ich finde es fragwürdig, warum der warum die Icons auf dem Desktop überhaupt beeinflussen, wie schnell das Startmenü aufgeht. Aber gut, das ist Microsoft. Das darf man nicht weiter hinterfragen. Wenn kein Platz wäre, dann die Icons gestackt. Nee, Microsoft kann sowas nicht. Die Icons gehen einfach aus dem Bild raus. Also wenn du, guck mal, ich zeig's dir. Ne, also mal angenommen, wir nehmen jetzt hier Pogu, was auch immer Pogu ist. Ist das C++? Als TXT? Okay, was auch immer. Das ist Pogu. Also, wenn ich das jetzt hier weiter einfüge, Pogu, Kopie von Pogu mache. Alter, es laggt schon richtig, Leute. Also, wenn ich Kopie von Pogu mache, und das mache ich so oft, das hört sich ja total bescheuert an. Also, ich mache jetzt mehrere Kopien von Pogu, dann wird das irgendwann leaked. Da ist überhaupt nichts leaked. Guck, da ist nichts drin. Was soll ich denn hier großartig leaken, bitteschön? Irgendwas, was wir eh schon im Stream gemacht haben. So, ich mache jetzt ganz viel Copy von Pogu. Und du wirst sehen, guck mal, wie langsam das ist. Ich drück. Du wirst sehen, was passiert. Es passiert nichts. Es geht einfach aus dem Bildschirm raus. Also Microsoft sortiert den Kram einfach weiter hier hinten. Die haben da keine Logik drin. So, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Desktop und alle Pogus wieder... Guckt euch das mal an. Alle Pogus wieder wegschmeißen. Pogu deleted. Oh, was ist denn das hier? Windows XP Professional, das kann auch weg. Ich brauche Platz. Guckt euch das mal an. Ich habe nur noch 11G frei. Das geht aber nicht. Ja, ich pull mal kurz ganz schnell, bis das Stream so richtig losgeht. Pull mal kurz die aktuelle Version vom EPG-Champ. Übrigens, wer sich das angucken will, der nicht dabei war, hier gibt's das. Moment, EPG-Champ auf GitHub. Ich habe es auch alles auf GitHub gepusht. Bin mir nicht sicher, ob ich dieses Wort richtig geschrieben habe. Modularizing. Was auch immer. So, ich pull mal kurz. Nice issue, Kekwe. Ja, ey, dieser Typ, wer auch immer das gewesen ist, der war der Meinung, er muss mich gebaden mit einem Rickroll-Video, wenn man das anklickt. So, ich starte das mal kurz. Ich habe mir sogar den Startparameter copy-pasted, dass ich das jetzt nicht eintippen muss. Ups, was mache ich denn? Backend, Start, Rider, EPG, Backend, nee, Web, Open. Ich zeige euch mal was, ich habe was gemacht. Musik TOS? Warum ist die Musik TOS? Oh, ach so, ich habe mein NPM Install, habe ich vergessen. Zeige euch mal was. Ach, die vom Issue, die darf ich nicht abspielen, ja, die ist TOS. So, guck mal, ich habe noch eine Sache gemacht. Erstens lädt der EPG Champ jetzt ein bisschen schneller. Initial muss er einmal laden, dann backt er ein bisschen rum. Aber wenn ich jetzt nochmal lade, er lädt schneller. Und... Also, das schnellste ist es nicht. So, und jetzt passt mal auf. Ein bisschen verbuggt ist das Ganze schon. Aber okay. Wenn ich jetzt... Ihr seht, es gibt Hover-Effekt. Hover-Effekt. Und wenn man hier draufklickt... Dann hat man jetzt ein Dark Theme Pop-Up und auch eins mit ordentlicher Schrift und ordentlicher Anzeige, Channel-Logo, Record-Button, Close-Button und man kann sogar, das geht sogar per Animation auf und zu. Guckt euch das an, du kannst Escape drücken, dass das Pop-Up zugeht. Sinnvolle Features, ja, stell dir vor. Excellent. Ja. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Uhrzeit fehlt im Pop-Up. Ich habe das Pop-Up neu gemacht, das habe ich noch nicht eingefügt. Die Uhrzeit kommt da auch noch hin. Ich habe dich motiviert dazu, Fisi zu lernen. Jetzt fast mit dem ersten Jahr durch, könnte nicht glücklich. Das ist doch schön. Das heißt, du hast bald Abschlussprüfung. Schon weitere News wegen der Arbeit. Ja, tatsächlich. Uns wurde heute auf der Arbeit erzählt, wie das laufen soll. Also mein aktueller Chef ist anscheinend weg. Was ich blöd finde, weil mit dem habe ich mich gut verstanden. Ich finde auch, der hat das gut gemacht. Warum? Keine Ahnung. Will ich jetzt hier nichts zu erzählen und kann man im Endeffekt auch bloß mutmaßen. Aber wir kriegen jemand Neues. Das ist wohl noch die beste Wahl, die man treffen konnte für uns. Weil alle anderen Alternativen wären wirklich hochgradig nervig gewesen. Aber ich bin eh gespannt, was kommt. Also ich habe in einer Woche ungefähr, das weiß man noch nicht. Aber das würde ich jetzt hier auch nicht erzählen. So, in einer Woche habe ich dann zum ersten Mal Gespräch mit meinem neuen Chef. Und da muss ich den gleich fragen, wie sieht es mit Homeoffice aus? Weil ganz im Ernst, es hat ja keinen Sinn, wenn ich da mit denen jetzt die große Planung mache und dann kommt am Ende raus, es gibt kein Homeoffice und ich kündige. Das wäre ja bescheuert. Also ich muss den gleich fragen, was mit Homeoffice ist. Und wenn die sagen, geht nicht, dann kann ich bloß nochmal sagen, überlegt es euch vielleicht nochmal, weil aus diesen und diesen Gründen. Und wenn nicht, dann bin ich weg. Du meinst, dass man eine Genre-Anzeige neben macht? Das Problem ist, die Genres, also die Beschreibung ist ziemlich doof. Guck, zum Beispiel ist die... Kannst du ja mal schnell zeigen, warte mal. Also die Genre-Beschreibung ist ziemlich dämlich. Nämlich, warte mal. Guck mal, die Genre-Beschreibungen sehen teilweise nicht so kurz an, man sieht es hier nicht richtig. Die sehen richtig blöd aus. Die Genre-Beschreibungen sind da sowas wie Drama, Movie, Soap und sowas. Also, die sind ziemlich Müll. Vielleicht schaut der neue Chef auch. Nee, das glaube ich nicht. Also, mein aktueller Chef, von dem weiß ich, den habe ich sogar schon mal im Stream gesehen. So, im Chat habe ich nichts zu gesagt. Aber der neue nicht. Nee, das glaube ich nicht, dass der Twitch guckt. Ich hab's gesehen, ja. Ich hab's sogar schon runtergeladen, aber ich hatte heute keine Nerven mehr, das Ganze zu spielen. Ich guck mir das morgen an. Vielleicht mache ich auch ein Video zu. Übrigens, Leute, mein aktuelles Video, ja. Das hätte ich gar nicht. Was habe ich denn da auf? Ach, den Fachinformatiker-Plan. Mein aktuelles Video, das kommt richtig gut an. Ich hab das hochgeladen vorhin, hat jetzt schon über. Die Anzeige ist nicht ganz richtig. Hat, glaube ich, schon mittlerweile 13.000 Aufrufe oder so. Aber ich guck mal kurz rein bei mir. Im YouTube-Channel. Zack. Bin ich nicht eingeloggt? Kann das sein? Alter, ich will mein Profil nicht generaten. Was ist denn das wieder für ein Crap? Ich kann mich nicht bei Google einloggen, weil ich mit einem anderen Account eingeloggt bin und ich jetzt nicht YouTube aufmachen darf. Okay, sign out. Jetzt YouTube aufmachen. Ich guck mal kurz. Aber ich glaube, es war irgendwas um 13.000 Views mittlerweile schon. Ah, nee. Okay, kann ich nicht machen. Oder kann ich das doch machen? Wartet mal. Max FPS. Next. Next. Two-Step Authentification. Boah, nee. Ich bleib jetzt ausgeloggt. Ich habe jetzt keinen Bock, das Handy zu holen. Dann nicht. Aber ich glaube, es hatte irgendwas um 13.000 Views schon. Das ist wirklich gut angekommen. Und ich glaube, ich habe da auch den Nerv getroffen bei manchen. Ich muss aber sagen, ganz im Ernst, was da manche Leute wieder schreiben, ist widerstrebend. Ich habe die geilste Einladung überhaupt gerade gekriegt. Sehe ich ja gerade auf dem Handy erst. Lol, das ist geil. Okay, das muss ich euch erzählen. Moment. Ich hab gerade eine Einladung bekommen, die sich nennt. Von der Arbeit. Moment. Ich muss den Service ein bisschen umbenennen, weil man sonst weiß, um was es geht, weil in dem Service quasi der Name von meinem Arbeitgeber drin ist. Deswegen so ein weiterer Microservice oder was auch immer, was sie da haben. Zumindest, da steht drinne. Okay, wie nenne ich das Ding jetzt? Okay, ich weiß, wie ich es nenne. Also ich habe Einladung bekommen. HTTPS Test Easy Server. So, Also in Wirklichkeit heißt das anders. Und wisst ihr, was der Witz ist? Also, das klingt jetzt erstmal nicht wild, aber heute Nacht um 23 Uhr wird der Easy-Server live geschaltet. Ich weiß nicht, wo der Sinn ist, diesen Service zum ersten Mal morgen um 11 zu testen. Das hätten sie vielleicht ein bisschen früher machen sollen, oder? Ich meine ja nur. Also wenn der heute Abend 23 Uhr live geschaltet wird, hätte man den sich vielleicht mal die letzte Woche angucken sollen oder sowas und nicht erst morgen um 11 testen. Was ist das denn schon wieder für ein Rumgefusche, Mann? Sekunde, ich muss mal kurz die Musik ein bisschen leiser. Nein, ich wollte nicht Steve Jobs anklingen. Musik leiser, Sekunde. Tests immer nach dem Release, ja? Alter, die Leute teilweise bei uns, echter Wahnsinn. Wir testen das morgen um 11. Bin mal gespannt. Das war eh wieder typischer Business-Stonks-Krempel, ohne Scheiß. Wir haben ja eigentlich mittlerweile relativ gut dokumentierte Prozesse, wenn was Neues eingeführt werden soll. Problem ist nur, die Leute halten sich dann letztendlich nicht dran. Und das sind die gleichen Leute, die damals mitgemacht haben beim Einführen dieser Prozesse. Zumindest. Es gibt laut unserem Change-Prozess ein Umsetzungsdatum. Das ist zwingend erforderlich, dass da ein Umsetzungsdatum drin steht. Also sprich, wann geplant ist, wann das Ganze live gehen soll. Und da steht drin 28.06. Und ich habe das dementsprechend auch geplant. Ja, ich habe mir gedacht, gut, ich baue das jetzt mal ein bei uns ins Config-Management. Da probieren wir das mal aus. Und letzte Woche freitags auch, da muss man sich mal vorstellen, ja. Letzte Woche freitags ruft mich dann mein Chef an und hat irgendjemand von der Anwendungsentwicklung in der Leitung und meinte, ja, wie weit wäre das Ganze denn? Derjenige, der das koordiniert, der ist ja krank, vielleicht wissen wir was. Hab gesagt, ja, 28.06. ganz normal. Sobald quasi Config-Management mal wieder läuft mit den neuesten Changes, dann ist das da, dann testen wir das in der Testumgebung, dann ist das so in 2 Wochen oder so, ist das dann soweit live, dass ihr das ausprobieren könnt. Und dann meinte sie, nein, das reicht nicht. Also wie, das reicht nicht? Ich denke, 28.06. Und dann meinte sie, nein, 10.06. Da denke ich mir auch, wozu haben wir diese Prozesse und Abläufe, wenn sich keine Sau dran hält, ja? Da habe ich jetzt noch irgendwas hingefrickelt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe irgendwas hingewurstet. Das ist so schlimm, Leute. Müsst ihr euch vorstellen. Ich habe auf diesem Server jetzt extra, damit es funktioniert, weil wir, normalerweise, dass du intern auf Server zugreifen kannst, ist das so, du musst bei uns über irgendeinen Load Balancer, der das dann weiter verteilt. So. Nachdem wir allerdings nicht jetzt mal nebenbei uns da neue Load Balancer Config aus dem Ärmel schütteln können, haben wir es jetzt so gemacht. Ich benutze den alten Port, der schon load balanced wird, und installiere ein Reverse Proxy auf diesem Port, der es auf das neue Ziel Reverse Proxy load balanced. Dann nochmal weiter. Also sprich, der Load Balancer load balanced auf den alten Port. Auf dem alten Port ist allerdings gar nicht mehr der Service, wo das eigentlich rauskommen soll, sondern da läuft jetzt ein Reverse-Proxy, der das Ganze annimmt und dann auf den eigentlichen Service weiterleitet. Ich sag euch doch, ist richtig hingefrickelt. Und wisst ihr, was das Beste ist? Es ist nicht etwa so, dass dieser da habe ich übrigens den hier genommen, den wir auch schon öfters im Stream verwendet haben, ja? Also ich finde, Ease of Use und sonst was ist Kali wirklich wunderbar, vor allem weil es als einzelnes Go-Binary. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, irgendwie bei uns ins Repo neue RPM-Packages zu packen oder sowas. Wisst ihr, was ich jetzt gemacht habe? Das ist ernsthaft kein Witz. Ich habe jetzt wget gemacht auf alle Server, also auch auf produktive Server. Wget gemacht, Kali runtergeladen, Config angelegt, TMUX-Session gestartet und jetzt läuft unter meinem User in meiner TMUX-Session ein Kali im Vordergrund im Terminal, der produktive Services load balanced, damit wir keine Load Balancer-Anpassungen brauchen, damit es bis zum 10.06. durch ist. Also, wenn diesen Server irgendjemand neu startet, ist eh vorbei. Dann wird im Leben nicht wieder hochkommen und funktionieren. Also, das ist wirklich. Aber hey, ich hab's gesagt, ja. Ich hab's gesagt und letztendlich, die wollen das bis. Also der Koordinator hat gesagt, ja, das macht das so. Sogar der Koordinator, ich hab's gescreenshottet, ohne Scheiß, ich hab's gescreenshottet, hat zu mir gesagt, ja, dieser Easy Service, dieser Easy-Server, da ist nicht so wichtig. Und wenn es mal da nicht kurz ausruckelt oder so, ist nicht schlimm. Ich habe mir diese Aussage extra gescreenshottet und dass es okay ist, wie ich das gemacht habe, dass man das im Nachgang dann alles fixen kann. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt jetzt. Oh Mann, der tägliche Business-Stonks-Enterprise-Umfeld, Wahnsinn. Genau, es darf maximal 3 Millisekunden ruckeln, ja. Ich meine, wenn man sich anguckt, was wir teilweise für krasse SLAs bezahlen und es weder brauchen noch kontrollieren, ob die sogar eingehalten werden, weiß ich nicht. Also die schmeißen gerne, ja gut, das ist eine Bank, die haben genug Geld, ja. Die schmeißen gerne Geld zum Fenster raus. The Code Monkey 82, Dankeschön für den Prime Sub. Hast du dir das unterschreiben lassen? Na ja, ich habe ihn gefragt, den das koordiniert. Er hat gesagt, ja, ich habe mir einen Screenshot von gemacht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft dort argumentieren wird, ich hätte den Screenshot gefälscht. Und wenn das wirklich einer sagt, dann mache ich wirklich. Und wisst ihr, wenn das einer sagt, dann mute ich mich einfach und spiele nur noch ab und geh raus. Weil das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das einer behaupten würde, ich hätte den Team-Screenshot gefälscht. Wie geht's dem Unraid? Das steht hinter mir im Serverraum und unraidet vor sich hin. Es läuft noch nicht alles komplett drauf. Aber es ist an und surft. Und macht das, wofür es da ist. The most epic GitHub Pull Request of all time. Das habe ich gesehen, das ist irgendein Typ, der Epic Games GitHub für die Unreal Engine was reingepackt hat und hat irgendwie 250.000 Leute angeschrieben, aus Versehen. Was ich nicht gut fand, ist, wie, keine Ahnung, hasserfüllt teilweise die Antworten der Leute da waren. Ich meine, ganz im Ernst, vielleicht ist es einfach jemand, der keinen Plan hat, was er da gemacht hat. Oder 54.000 weiß ich. Da haben sich die Leute wieder aufgespielt. Weiß auch nicht. Es ist das so schlimm, wenn du irgendwie 50 Benachrichtigungen kriegst 51 Benachrichtigungen. Ja, und Leute, die eh wenig Benachrichtigungen kriegen, die verkraften es trotzdem. Also, ich seh das nicht so wild. Wenn ich mir überlege, ich habe es auf der Arbeit ja mittlerweile so gemacht: Meine E-Mail-Inbox, die wird quasi gar nicht mehr direkt benutzt. In der bleibt alles drin. Ich gucke in meine Inbox auch nicht mehr rein. Ich habe einen Filter, der geht, alles was direkt an mich geht oder an mich im CC, geht in einen Ordner an mich. Und dann habe ich noch was an den Teamverteiler geht, das geht in einen Ordner Team. Der Rest bleibt ungelesen in der Inbox. Und es ist schon öfters mal vorgekommen, dass die Leute mich fragen: Max, was ist denn los? Hast du das nicht gesehen? Da muss ich sagen: Ups, übersehen, weil ich blick sonst nicht mehr durch. Das ist so, ja. Du musst der Epic GitHub Gruppe beitreten, wenn du bei Unreal irgendwie in die Docs oder in den Source Code gucken willst, glaube. Ja. Was auch immer. Kündigung übersehen, deswegen muss Kündigung immer schriftlich zugestellt werden. Und nicht per Mail. Aber ja, ich meine, wenn man die Kündigung übersehen könnte, wäre es ja easy. Dann könnte man einfach immer sagen: Was? Na, das habe ich nicht gesehen. Jetzt müssen wir leider nochmal 3 Monate warten. Das ist richtig bescheuert gemacht, Serious Max, da hast du recht. Schon auf. Ja, ich habe auf die neueste Version geupgradet. Warum? Ach so, nee, aber ob sie die allerneueste ist, war ja aber die neueste Major-Version. Auf die habe ich schon geupgradet, ja. Gut, Leute, ich habe gestern so viel geschwätzt hier im Stream. Ich habe gar kein großartiges Schwätzmaterial mehr. Wir machen morgen, kann ich euch jetzt schon sagen, morgen machen wir entweder den noch ein bisschen weiter am EPG-Champ. Ich bin mir da gar nicht wirklich sicher, was wir von beiden machen. Also wir haben 3 Sachen zur Auswahl morgen. Wir könnten theoretisch eine Abstimmung machen. Was haltet ihr davon? Wir könnten eine Abstimmung machen, was wir morgen im Stream machen. Und zwar, Wir müssen noch ein paar Sachen am EPG-Champ machen. Also sprich, das ist dann im Endeffekt .NET und JavaScript programmieren. Nein, Diablo spielen wir nicht. Das gebe ich mir nicht weiter. Also, das ist die erste Auswahl. Wir könnten Svelte, JavaScript, C-Sharp, ASP.NET Core programmieren. EPG-Champ. Wir könnten, also alles Sachen, die wir noch machen müssen. Das nächste ist, wir machen den Zabbix weiter. Oder wie die coolen Leute sagen, der Zabbix. Wir machen den Zabbix weiter, weil es gibt noch ein paar Sachen, die ich ausprobieren will. Unter anderem meine Internetverbindung überwachen, also quasi im Hintergrund regelmäßig mal einen Speedcheck machen, dass ich mir einen schönen Graph malen kann. Wie gut ist denn Vodafone, auch wenn man nicht gerade aktiv nachguckt? Und noch Kisten bei mir hinzufügen, die ich hier im Haus habe. Gucke, wie man Access Points ordentlich überwacht. Es kommt noch mehr Zabbix. Ja, wie gesagt, steht zur Auswahl. Danke für deinen Sub. Zabbix weitermachen, steht zur Auswahl. Und das dritte ist, wir machen gleich eine Umfrage. Irgendeiner der Mods, falls einer da ist, macht gleich eine Umfrage, wenn ich erklärt habe, was es alles gibt. Und das dritte ist Rust WebAssembly. Das will ich mir lange Zeit schon mal angucken, aber ich habe bisher noch nicht so wirklich den Aufhänger gefunden, warum ich das mal machen will. Also mir schwebt ja vor Folgendes. Ich würde gerne FFmpeg im Browser verwenden. Und zwar über WebAssembly. Warum Rust? Wir könnten auch C++ machen. Da ist mir Rust aber lieber. Also ich glaube, Rust ist für WebAssembly ganz cool. Gerade auch in Kombination mit Packages, die es dafür schon gibt. Und es muss wohl, also es gibt viele gute Tutorials und es muss wohl relativ einfach sein, sowohl Bindings zu erstellen, dass man das Ganze von JavaScript callen kann. Es gibt wohl schon viele fertige Packages und auch die Tools muss das quasi schon out of the box alles integriert sein. Ja, du kannst sogar .NET WebAssembly machen, ich weiß. Das letzte Mal war das aber ziemlicher Pains-Champ. Ich hoffe, dass das besser wird mit ihrer neuen Ahead-of-Time-Compilation, die ja noch ein bisschen eklig ist. Ja, übrigens, das sage ich euch auch gleich dazu, ihr kennt mich, wenn ich morgen, also mal angenommen, es gewinnt jetzt Zabbix oder so mit 100 Stimmen, ich behalte mir vor, wenn ich morgen gar keinen Bock drauf habe, vielleicht was anderes zu machen oder auch gar nicht zu streamen. Aber ich denke, ich halte mich dran, ja? Wir machen alle drei Sachen. Wir machen alle drei Sachen. Aber es ist ja nur die Frage, was wir morgen machen wollen. Okay, es sieht nach Rust WebAssembly aus. Oh, das wird Big Brain werden. Gucken, ob wir irgendwie FFmpeg zum Laufen bekommen. Und dann, wie man den ganzen Krempel aufrufen kann aus JavaScript. Wann? Ja, irgendwann abends wieder. Wahrscheinlich nicht so spät wie heute. Ich denke mal, morgen arbeite ich 15:30, 16 Uhr, wahrscheinlich 15:30. Und dann gehe ich erstmal zwei Stunden wandern. Oder laufen, besser gesagt. Muss mich ja bewegen. Ich muss ja noch weiter Pepo Fett abnehmen. Es klappt aktuell einfach zu gut, das jetzt schleifen zu lassen. Und danach können wir eigentlich anfangen. Also, Rust WebAssembly, würde ich sagen, hat gewonnen. Es sei denn, es kommt jetzt in der letzten Sekunde noch der Vote-Bot. Okay, ich schreibe mir das mal auf. Hallo, ich wollte das eigentlich kopieren, aber das ist verboten, wie es aussieht. Ah ne, ich habe es noch rein copy-pasted. Ja. Weil ich habe euch ja gezeigt, wie gut das Ganze läuft. Denn ich bin jetzt von 108,5 runter auf 97,6. Also das sind quasi, sagen wir mal, 11 Kilo. In ungefähr, also seit Ende Februar, also seit so 3,5 Monaten ungefähr. Also ich hoffe, ich habe eigentlich kein richtiges Ziel. Nur eins. Und zwar, ich hoffe, ich kriege irgendwann vielleicht bis Ende des Jahres vielleicht was um 90 hin. Das würde mir aber schon komplett reichen erstmal. Weil dann bin ich quasi wieder so schwer wie seit 15 Jahren nicht mehr. Ja, Stern League, ja, guckt mal, Leute. Warte ich ja noch drauf, dass irgendjemand das jetzt durch den AI-Algorithmus hochlädt und das dann CSI-mäßig ranzoomt und sagt, hier, Max Face liegt, weil die Spiegelung von hier ist die Spiegelung, die in die Wand geht und dann über die Kachel das Face aufgelöst. Ja, also, ja, man erkennt, dass ich Haare habe. Man erkennt auch, dass ich ein Gesicht habe und eine Stirn. Aber ich glaube, das war's im Großen und Ganzen, was man so erkennt. Okay, dass ich rechts ein Auge habe, erkennt man auch noch, wenn man viel reininterpretiert. Aber ich glaube, davon sind die meisten Leute ausgegangen, dass ich einen Kopf habe mit Augen. Ihr wisst ja, 1 Million Subscriber Face Reveal, was eh nicht passieren wird, deswegen bin ich safe. Ich habe mich so oft schon geleakt. Es gab sogar schon Videos, wo man mich drin gesehen hat. Es hat bloß keiner gecheckt, dass ich das war. Es ist auch nicht wild. Also, ganz im Ernst, mich ist es gar nicht so sehr, dass mich das großartig stören würde jetzt. Wenn ich da irgendwo mal wirklich zu erkennen bin. Ich will halt bloß nicht quasi für jeden offensichtlich präsent sein im Video, weil ich habe keine Lust drauf. Ihr wisst, ich mag in der Regel keine Leute, die mir auf der Straße so über den Weg laufen und Leute, die mich ansprechen und nerven, noch weniger. Und ich habe einfach keinen Bock, irgendwie angesprochen werden unterwegs von Leuten, die mich auf YouTube kennen. Ich habe das gesehen schon beim Friseur damals und das ist bei weitem nicht so krass, wie das heute ist. Und wir hatten damals auch bei weitem nicht so viele Subscriptions. Wie nervig das ist. Und ich habe keinen Bock drauf, dass mich Leute auf der Straße erkennen und sagen, ah, Max, guck mal. Und was auch immer, im Zweifelsfall muss ich ja noch Bilder machen mit denen oder sowas. Nee. So, da fangen wir erst gar nicht mit an. Ja, ach stimmt, es gab ja einen neuen Official Dark Water Level Gameplay. Okay, komm, wir sind mal nicht so. Das ist wahrscheinlich das, was gerade der Chat... Leute, ich hab ja auch sogar gesehen, ihr habt den ganzen Krempel auch noch geklippt das letzte Mal. Das war ja klar, dass ich da wieder alle komplett draufstürzen. Wir können uns tatsächlich mal das angucken. Weil ich bin auf zweierlei Arten gespannt auf Modern Warfare 2. Ich bin auf die erste Art gespannt, ob sich das bewahrheitet, was ich denke, nämlich dass das eine weitere kreative Bankrotterklärung ist, was Call of Duty angeht. Ich fand den Reboot von Modern Warfare schon bescheuert. Der Erfolg gibt ihnen insofern recht. Ich meine, gerade mit ihrem, die Warzone, könnte man fast schon Spin-Off nennen mittlerweile, wie sich das entwickelt, hat natürlich wahnsinnig viel Geld gemacht für die. Die Bewertungen sehen schon ziemlich gut aus, ja. Und das fanden tatsächlich auch viele Leute richtig gut. Ich muss sagen, ich erkenne an, dass Modern Warfare für Call of Duty tatsächlich mal ein bisschen Fortschritt bedeutet hat. Also auch grafisch. Die ganze Skill-Based Matchmaking-Geschichte, da sage ich jetzt nichts zu. Aber das Remaster oder das Re-Release oder das Reboot, muss man jetzt sagen, jetzt noch weiter. Ich meine ernsthaft, ich war live dabei mit COD 4, mit Modern Warfare 2, mit Modern Warfare. Ich hab die originale Modern Warfare Trilogie durch. Ich war da live dabei. Also für mich ist es einfach nur ideenloser Aufguss. Das kann man jetzt über Call of Duty generell sagen, aber gerade mit Modern Warfare finde ich, das ist halt so ein Ding, das sagt mir einfach nur, Leute, wir sind nicht mehr in der Lage, uns was anderes auszudenken und wir müssen jetzt halt maximal Kohle machen, indem wir eben die Nostalgie-Leute ansprechen und zusätzlich noch, ich weiß es nicht, das wirkt einfach so unkreativ und so gelangweilt nur noch, gerade dass man das jetzt fortsetzt, aber das heißt nicht, dass es irgendwie jetzt übertrieben schlecht sein muss. Ich weiß, dass das letzte Modern Warfare, der EAX ist auch da, ich weiß, dem EAX hat das wunderbar gefallen, Modern Warfare, gerade zu Release. So, gucken wir uns mal an, also, zeig mal her. Ist das ein, wie nennt man das? Ein Reimagining der Schiffsmission, plus auf einer Ölbohrplattform jetzt. Ey, der Typ hört sich aus wie einer von Battlefield. Der hört sich doch voll an wie einer von Battlefield Friends, oder? Hört euch den Dude mal an. Der hört sich an wie Battlefield Friends. Oh, die sind aber ganz schön hart am Monka-Stieren, oder? Ist da, also Captain Price habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wo habe ich eigentlich mein Monka-Stier-Emote? Das ist weg. Chat, wo ist mein Monka-Stier? Da. Der Typ hört sich wirklich an wie einer von Battlefield Friends. Ich mache absichtlich ein bisschen leise, weil wir kennen die Call of Duty Trailer, gleich schreien die wie verrückt rum und es explodiert Zeug. Trap! Could be a trap. Actual, we're set. Copy, get to work. Warum haben die zwei keinen Helm, Mann? Das ist ganz einfach. Das ist wie in einem Film, das soll cool aussehen, dass man die Gesichter der Charakter sieht. Niemand würde in sowas ohne Helm gehen. Soll das Soap sein? Wegen dem Haarschnitt? Nee, oder? Ist das Soap? Soll das Soap sein? Ich meine, vom Haarschnitt her würde es passen. Sag mal, wollen die uns ernsthaft erzählen? Die sehen die nicht? Das ist Soap! Das ist wirklich Soap! Habt ihr es gerade gehört? Ich bin da wirklich sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich das, als jemand, der Call of Duty 4 gut fand, und ich habe auch gerne MW2 gesuchtet, cool, dass Soap wieder am Start ist. Aber es ist, und das muss man einfach trotz diesem Wiedererkennungswert sagen, es ist einfach komplette kreative Bankrotterklärung. Jetzt nochmal die ganze Geschichte mit Soap und Price. Ich meine, ernsthaft, wir haben es doch schon komplett durch. Grafik sieht gar nicht so übel aus. Das ist vielleicht auf Xbox? Nö. Doch ganz in Ordnung aus. Ja, wir machen mal ein bisschen höher. Rim clear. Coming out. Okay, das ist nur noch 15 Call of Duty Cost aktuell. Ich meine, seriously, niemand spielt das so. Man sprintet da durch. Wie sie da immer rumschleichen. Stealth-Modus aktiviert. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Immer schön den Boden abaimen, genau. Eigentlich, Leute, ernsthaft, eigentlich hätten wir schon direkt erraten können, dass dieser Typ jetzt stirbt, weil es der einzige Charakter ist mit Helm auf. Das ist quasi austauschbarer Statist. Das Spiel sieht nicht besser aus als MW 2019. Nee, das hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Das wird doch wie bei Call of Duty immer so sein. Jetzt, der letzte große Sprung für Call of Duty war mit Modern Warfare 2019, wo man sich auch mal wirklich was am Unterbau getan hat. Und das wird jetzt für die nächsten 10 Jahre bis zum nächsten Modern Warfare Reboot, wird das so bleiben. Modern Warfare 1 hat damals quasi die Grafik ziemlich modernisiert. Das war damals auf quasi von der Grafik her bei den Leuten im Kopf nicht viel schlechter als Crysis, was blödsinnig ist, aber viele Leute haben damals beides als super krass toll angesehen. Und jetzt hat es halt bis zum Modern Warfare Reboot gebraucht, bis das Spiel wieder ordentlich aussieht. Und jetzt brauchen wir wahrscheinlich das nächste Modern Warfare Reboot, also so ungefähr 2030 dann. Dann wird die Grafik wieder aktualisiert. Also 8 Jahre kann man jetzt schon noch mit der alten Grafik von 2019 leben. Ich meine, Call of Duty hat davor auch 10 Jahre mit der Grafik von Modern Warfare 4, von Call of Duty 4 gelebt. Warum haben die eigentlich, das war eine bescheuerte Frage, warum haben die eigentlich die Stun-Granate beziehungsweise oder das Flashbang so geworfen und so geguckt, dass sie es selbst abbekommen haben? Ich meine, ist das nicht irgendwie ziemlich pepega? Oder? Also, meine ja nur. Aber für, auf so Sachen muss man sich ja bei bestem Willen keine Gedanken machen. Es sieht sehr nach ziemlich Standard Call of Duty Kost aus. Also, das könnte quasi auch exakt so im originalen Modern Warfare gewesen sein. Es sieht ein bisschen besser aus. Okay, ich predikte mal was jetzt noch passiert. Mal gucken, ob ich recht habe. Ich predikte, gleich kommt ein Chopper und dann wird der Chopper mit dem RPG abgeschossen. Wo auch immer der Heli herkommt. Also vom Aufbau her soll das, glaube ich, wirklich absichtlich ein bisschen an das Schiffslevel erinnern aus Call of Duty 4. Oh, damit richtig rein mit Legard. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese Station am Ende in die Luft fliegt und untergeht oder man gerade rechtzeitig abgeholt wird, wenn es explodiert oder so. Das ist klar. Aber ich predikte immer noch, dass gleich ein Chopper kommt, der abgeschossen werden muss. Ach ja, ja. Die rote Container, selbstverständlich. Was sonst? Klassiker. Ihr habt bestimmt bei euch auch im Flur rote Container rumstehen, die in die Luft fliegen, wenn man drauf schießt. Wer hat's? Ne Grinch, wer es nicht hat. Clear. Der weiß überhaupt nicht, ob clear ist. Wisst ihr, was mich das ein bisschen erinnert? Kennt noch jemand diese Spec Ops Mission aus Modern Warfare 2 mit dieser Insel? Wo man mit dieser Ölplattform oder was das war? Das könnte sogar eine der letzten Missionen gewesen sein. Die war gar nicht so leicht. Wo dann irgendwie noch zig Juggernauts gekommen sind und sowas. Es gab so eine Spec Ops Mission in MW2 auf so einer Insel. Ups. Also wenn die jetzt wieder eine Nuke finden, wie in MW4, wie in COD 4, also. Ich hoffe nicht. Nicht, es wäre wirklich exakt wieder der gleiche Krempel. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Okay, es ist typisches Call of Duty Kram. Okay, die übliche, wir sind Knockout. Jetzt kommt gleich Price um die Ecke und hilft einem hoch oder sowas. Oh nein, man kann diesmal selbst aufstehen. Ach, das ist ja gar nicht Price. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Ja, das ist jetzt. Ich sag euch, das ist absichtlich so gemacht. Dass die Leute sich erinnert fühlen an die Schiffsmission von Call of Duty 4. Das wird bestimmt auch eine Multiplayer-Map. Sag mal, was muss man eigentlich machen, damit man Trailer, Vorspieler werden darf? Naja, das ist Original MW1 hier. Also nicht original, aber es ist absichtlich quasi gemacht, in der gleichen Art und Weise. Wetwork hieß die Map, ja genau. Aya Bina. Tango Saka. Da fehlen die realistischen Sounds, ja? Die realistischen Sprüche. Pepega-Aim braucht man, ja. Bambi. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt auf der einen Seite. Nee, eigentlich finde ich es nicht cool. Das ist nicht nur dran orientiert. Ich meine, das ist mehr oder weniger das Level aus Modern Warfare 1. Aus Modern Warfare 1. Dem Nicht-Reboot, dem Original. Es kam normalerweise jetzt der Heli. Aber die sind ja nicht mit dem Heli gelandet. Ah, Door Breach. Now and get early access to the open beta. Ich pre-ordere definitiv nicht now. Tja, es sieht aus, als hat man Call of Duty 4 nochmal re-verwurstet. Das könnte allerdings witzigerweise, auch wenn ich jetzt ein paar Mal gesagt habe, ich finde das von der Kreativität komplett für die Tonne, aber es könnte tatsächlich dazu führen, dass ich das spiele, einfach weil ich wissen will, was sie draus gemacht haben. Hat das erfolgreich gebaitet. Sie müssen nur Content bringen ohne cringe Voice Lines. Die müssten überhaupt Content bringen, dann sind sie schon besser als Battlefield 2042. Was hältst du von Linus Tech Tips? Gucke ich so gut wie nicht. Gucke ich so gut wie nicht. Gibt ab und zu mal die ein oder anderen ganz nice Videos, aber also ich sehe für mich jetzt da nicht den Grund, warum ich mir das öfters angucken sollte. Also ist irgendwie was dabei, wo ich sagen würde, oh, da habe ich jetzt was gelernt oder oh, da habe ich jetzt da was gesehen, das war mir so noch nicht klar oder irgendwie, oh, das war, es ist selten. Eins muss man sagen, also ja, doch eine Sache halte ich von Linus Tech Tips. Er ist der Meister der Shop-Sellout-Überleitung. Also das können die wirklich gut. Die machen ja mittlerweile dreimal Sellout in so einem Video. Die machen entweder Sponsor-Sellout am Anfang, Sponsor-Sellout am Ende, eigener Shop, sonst was noch Sellout. Also das haben die wirklich wahnsinnig drauf. Den Sellout haben die perfektioniert. Zumal, die haben die ja schon mal remastered und neu verkauft. Ich bin mal gespannt. Vielleicht, ich meine, was man ja auch machen könnte ist, man könnte, also ich sag jetzt mal was. Ich gehe nicht davon aus, dass sie es machen. Aber man könnte die Leute auch richtig krass tubaten. Überlegt euch mal, erste Mission, du bist mit Soap auf dem Schiff und du denkst dir so, fuck, ich weiß, was kommt. Und dann stirbt Soap einfach. So instant, durch irgendwie so einen random NPC. Und es passiert was ganz anderes, als man erwartet hätte. Oder was auch immer, sowas in der Richtung. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Ja, das quasi Alternate Reality, irgendwie sowas. Ich glaub's aber nicht. Naja, warum nicht? Es muss ja nicht nur durch einen random NPC sein. Es könnte ja tatsächlich auch durch den Bösewicht sein und am Ende dann, was auch immer. Ich meine, sie können ja nicht wirklich Call of Duty 4 nochmal neu, wobei, was sage ich, sie können nicht wirklich, also doch, das können sie und das werden sie wahrscheinlich auch. Sie werden wahrscheinlich Call of Duty 4 bringen mit leichter Abwandlung. Und Nostalgie abgreifen, ja. Naja. Mal gucken. Bin gespannt, wann. Habt ihr gesehen, wann Release-Date war? Ich will nicht meine Waage gucken. Wann war da nochmal. What the fuck? Okay, ich krieg's nicht mehr geöffnet. Warum? Na, was ist denn hier los? Wann war nochmal Release-Date? Sekunde. Ach so, ne. Ich finde noch nicht mal mehr, was wir gerade geguckt haben. Okay. Ich könnte jetzt in die History gucken, aber scheiß drauf. Wann ist denn Release-Date? Bestimmt November, wie immer wahrscheinlich, oder? Modern Warfare 2 Release-Date. Da kommt wahrscheinlich bei Google, ja, 2009. Release steht fest, okay. Ach, Oktober sind wir heute ein bisschen früher. 28. Oktober. Ist ja nicht so, dass sie Angst vor der Battlefield-Konkurrenz haben müssten. Da ist ja nicht viel zu holen. Ich werde morgen in ein paar Runden Zero Hour spielen. Vielleicht im Stream. Mal gucken. Und um festzustellen, dass es halt nichts gibt im Endeffekt. Die haben bestimmt wieder alte Reload-Animationen und sowas auch importiert. Okay, wollen wir uns. Komm, wir lassen uns noch eine Runde von Level Capture baiten. Battlefield 2042 ist in Abandoned Ship Mode. Sagt wer? Tom Henderson oder wer? Ganz im Ernst, selbst wenn das. Also, mich würde es wundern, wenn das nicht so wäre. Ich sagte schon die ganze Zeit, dass die da eigentlich nichts machen. Dass die da noch ein paar Leute sitzen haben, die das absolut Mindeste liefern. Ich krieg mein eigenes Video empfohlen, das ist gut. Das muss ich jetzt auch anklicken für die Viewtime, ja. Lass es im Hintergrund mal laufen. Die das absolut Mindeste. Wie findet ihr das Thumbnail? Ich finde, es ist eigentlich ganz gut gelungen. Das sieht so aus, als möchte man es anklicken. Ja, das war wie gesagt, dass da einfach noch ein paar Hansel sitzen, ein paar Dice, die das absolut Mindeste liefern, was sein muss. Und dann wird's eingestellt. Ja, gucken wir uns. Komm, wir lassen uns doch mal eine Runde Level Cap. G-Baden.
Battlefield 2042's future sounds more uncertain than ever. Call of Duty Modern Warfare.
Wirklich?
Two gameplay was revealed. Diablo Immortal players are outraged and much more.
Outrage ist ja heutzutage schon Standard. Also, sag mir mal irgendwann, gab es irgendwie einen Tag in den letzten 10 Jahren über, wo nicht irgendwas besonders outraging war. Egal was es war jeden Tag irgendwas super krasser Outrage.
On today in gaming. Battlefield 2042 Season 1
war ganz davon abgesehen, über Diablo Immortal kann man tatsächlich outraged sein.
Yesterday and the reaction to all the info has been, well, mixed. Fans are excited about the new content, but many say it's too little too late. The new content goes live tomorrow, adding one specialist, two new guns, a new gadget, two new stealth helicopters, and a new...
Ist es eigentlich jetzt schon live, Zero Hour? Ja, gell? Ach, das ist auch von gestern.
Map. Based on my experience with the content so far, it does seem considerably better than most of the stuff that's already...
Das ist auch keine Kunst.
And if you want a full breakdown of that info and my impressions, check out yesterday's video. Now, during a Q&A session at the end of the preview, DICE's comments also failed to give fans confidence in the game's future. They committed to supporting 2042 with ja, four seasons of content,
doch genau
and
das,
they
was
said
ich
they
sag.
Want to keep this game going to make it the...
Es ist doch genau das, was ich gesagt habe. Die machen das Mindeste und dann war's das. Fertig.
Best it can be, and they don't have an end date for this particular game. However, today, industry insider Jeff Grubb claimed that 2042 is being worked on by a skeleton crew whose priority is fulfilling their year one...
Ich finde das geil, wie du irgendwelche krassen Leaker brauchst, um so das komplett obvious Zeug, dass die Leute auf diese Idee überhaupt erst kommen, ja? wie gesagt, ich sage das schon mehr oder weniger seit dem Release, was passieren wird. Es ist einfach nicht, dass ich jetzt irgendwie die krassen prophetischen Voraussehungskünste hätte oder so. Aber es ist doch klar, es ist doch offensichtlich. Es würde eher wundern, wenn das anders gewesen wäre. Und ja, da müssen jetzt irgendwelche tollen Insider kommen, die das dann sagen. Ach übrigens, Leute, das ist so und so. Ich so, was wirklich? Na, da hätten wir jetzt ja gar nicht mitrechnen können.
Content obligations as quickly and cheaply as possible, while the studio
Wie kann es eigentlich sein, dass Diablo Immortal im App Store mit 4,6 bewertet ist? Weiß ich nicht, aber entweder kriegst du kostenloses Gear für eine Bewertung. Das ist ja auch gängige Praxis bei Mobile Games. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das mittlerweile noch erlaubt ist. Oder es ist halt genau die richtige Zielgruppe dafür. Nämlich Mobile Gamer. Und ich habe heute bei Trimax, ich gucke normalerweise nie Trimax, aber es wurde mir empfohlen, Diablo Immortal. Ich habe irgendein Video bei Trimax geguckt, kurz irgendwas, wir cashen richtig rein in Diablo Immortal. Und die Leute haben das Game mega abgefeiert in den Kommentaren. Und auch mit so Dingern wie, ich verstehe gar nicht, warum sich hier alle aufregen über Pay to Win, du musst doch überhaupt nichts ausgeben und haha, ich habe einen riesen Spaß mit diesem Game. So viel Spaß hatte ich schon lange mit keinem Spiel mehr. Also, vielleicht trifft es auch gerade den Nerv von vielen. Ich glaube, dass ihr das schaffen könnt. Natürlich, natürlich. Blizzard wird garantiert das komplette, wobei Blizzard, es ist ja im Prinzip Blizzard plus in China Chinesenhersteller. Natürlich, Blizzard wird das ganz bestimmt überarbeiten und es zu einem viel besseren Game ohne Pay-to-Win machen. Ja, Kappa, ganz sicherlich.
Works on the next game. He says it's basically in abandoned
ship. Wir haben den Modern Warfare 2 Trailer gerade geguckt, ja.
Mode. EA have already put the next Battlefield game into pre-production.
Das ist ja auch nichts Neues.
Core development group is leading work on it.
Ja, aber sag mal so, das ist ja normal. Also du hast bei größeren Spielen, vor allem die halt auch in einem strafferen Release-Zyklus erscheinen, muss jetzt nicht gleich so krass wie Call of Duty sein, wenn das eine Game fertig ist, selbstverständlich wird sich dann um das neue Game gekümmert. Ja, was denn sonst? Das entwickelt sich nicht von alleine. Wobei man könnte vielleicht argumentieren, wenn irgendeine advanced AI Battlefield entwickelt hätte, aus Teilen der alten Battlefields, dann wäre es besser geworden als Battlefield 2042. Aber noch haben die da ein eigenes Entwicklerteam für und selbstverständlich arbeiten die an einem neuen Game, wenn das aktuelle Game fertig ist. Was nicht zwangsläufig heißt, dass das alte komplett auf Sparflamme laufen muss, ja. Du kannst ja durchaus Leute der Sache zuteilen oder auch andere Leute hinsetzen. Du brauchst ja dann nicht unbedingt jetzt deine five-headigsten Frostbite-Entwickler für das alte Game mehr. Aber ansonsten wundert das überhaupt nicht.
Claims run counter.
Was ist das überhaupt für eine Auflösung da im Hintergrund? Das war ja.
To what DICE
ach, jetzt ist die Auflösung auf einmal gut.
Ongoing development. They recently said the entire DICE team still working on 2042 as opposed to a post-launch crew taking over. In our final 2042 update, news outlets reported that DICE is dropping 128 player support from all future maps. DICE did say during the preview event that they've unshackled themselves from the 128 player mandate.
Unshackled. Ihr habt euch die Handschellen selbst angelegt, DICE. Es war eure freie Wahl. Ihr habt das Game designed. Es ist jetzt nicht, es ist doch nicht so, als hätten die Spieler gesagt, DICE, ihr müsst 128 Spieler machen, sonst gibt's Haue. DICE hat gesagt, wir machen 128 Spieler und das ist das geilste seit geschnitten Brot. Und alle haben gesagt, bin mir nicht so sicher, ob 128 Spieler eine gute Idee ist. Und jetzt tun sie so nach dem Motto, wir haben uns unshackled von 128. Also ernsthaft jetzt.
And that all new content will be designed to offer the most fun experience possible. However, that doesn't mean future content won't support 128 players. A DICE community manager responded to the articles by saying there is no intention to drop 128 player support from future content.
Ja, DICE und wir wissen natürlich auch, das was DICE sagt, da ist ja Verlass drauf.
Devs have also clarified that future maps are being developed with lessons learned from the launch maps. Season 1's map
Battlefield 2042 wurde angeblich entwickelt mit lessons learned. Ein Love Letter an die Community ist Portal, Leute.
Exposure is a prime example.
Mann, it was reworked based on feedback about the Watch Maps to be
smaller and more focused, while still supporting 128 players in Conquest. In other words, the maps DICE adds in the future will have plenty of cover.
Vielleicht ist die neue Map wirklich gut, ja? Die Option müssen wir uns mal offen halten. Aber selbst wenn die neue Map wirklich gut ist, das Spiel hat kein Content. Dann hast du eine neue Map. Okay, die Map spiele ich vielleicht mal 2, 3, wenn es hochkommt, eine Woche, immer mal wieder und dann habe ich keinen Bock mehr, weil immer die gleiche Map den ganzen Tag, oder was heißt den ganzen Tag, die ganze Spielzeit will ja auch keiner machen.
Focus Combat, specific
wo ist denn eigentlich mal ordentlich neuer Content für Portal? Man könnte so viele Sachen dort importieren aus alten Battlefields, aber man will nicht. Und das ist das, was ich die ganze Zeit sage, man hat das Spiel mehr oder weniger seit diesem verschissenen Release und man weiß, dass sich das nicht mehr erholen wird. Die sind ja auch nicht blöd dort. Die haben ja auch Leute, die das analysieren. Hat man das komplett auf Sparflamme laufen? Man liefert das Mindeste, was man muss, damit man nicht verklagt wird und fertig.
Areas for different kinds of action and no more wide open barren spaces. What's your take on all of this info? The extremely slow progress on 2042's development seems to indicate that it would have a very small crew working on the game. Do you think 2042 is going to get the plug pulled as soon as year one content wraps up?
Ja.
Let us know in the comments.
Natürlich.
Call of Duty Modern Warfare 2 gameplay and info has been revealed. Activision released a trailer showcasing in-game footage of the single-player campaign. It includes familiar faces like Ghost, Soap, and Captain Price. They get into the usual sequence of globe-trotting action, showcasing the return of night vision combat, modern weapons, and a new threat to the world. Visually, the trailer looks very impressive, but it's a heavy mix of cinematics and in-engine footage, so it's tough to say what it'll actually look like in-game. That said, if you think 2019's Modern Warfare looks good, Modern Warfare 2 is a clear continuation of those visuals. As for actual info about what you can expect from multiplayer, Gunsmith is returning from 2019's Modern Warfare. It's been upgraded and expanded
to give
you fine-tuned control over each attachment.
Und Ghost hat diesmal ernsthaft eine Maske auf, anstatt einen Lappen über im Gesicht oder wie? Warum sollte einer eine Maske aufziehen? Der originale Ghost hatte einen Lappen überm Gesicht. Das ist das, was man auch erwarten würde, wenn man überhaupt was überm Gesicht hat. Aber zieht doch keiner eine Maske auf.
And expanded to give you fine-tuned control over each attachment. As an example, instead of just having a selection of barrels to choose from, you'll be able to adjust each barrel option with a silencer to make it heavier or lighter. Each end of the spectrum has its own pros and cons. Weapon upgrades and unlocks are also earned by class rather than the overall level. So if you play with SMGs a lot, you'll unlock more SMG stuff. Some attachments are universal, while others are unique to specific guns. When you unlock a new gun, chances are you'll have a few basic attachments already unlocked for. When it comes to Warzone, unfortunately, Warzone 1 and Modern Warfare 2's version of Warzone will be entirely separate experiences. That means none of your unlocks or cosmetics will carry over to the
new. Gut, das machen sie wahrscheinlich hauptsächlich, dass sie sich die Arbeit nicht machen müssen, das zu supporten. Und wahrscheinlich, dass die Leute auch noch ein bisschen mehr reincashen. Sie können halt das alte Modern Warfare da nicht, also das alte Warzone nicht einfach abschalten, weil die Leute dann direkt rumschreien würden, so nach dem Motto, Alter, ich habe hier quasi hunderttausende Sachen unlocked und ihr schaltet das jetzt einfach ab. Aber realistisch betrachtet werden die Leute selbstverständlich das neue spielen. Vielleicht steige ich auch mal ein, zumindest am Anfang, wenn Warzone neu ist. Ich fand's gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also jetzt so rückblickend, es war gar nicht schlecht. Es war vor allem cool, wenn man das im Squad gespielt hat. Ich bin nie so hundertprozentig warm geworden, dass ich jetzt 24/7 grinden wollte. Aber vielleicht gebe ich mir das dann auch ein paar Wochen, wenn es raus ist.
New Battle Royale. Warzone 2 is a clean slate that won't reflect any of the progress or money you spent on Warzone 1. Considering how invested players are
ja,
in
das,
Warzone's
da, ja, das glaub, ja, da hast du recht, das denke ich auch, jetzt wo du sagst. Man möchte das doch noch mehr entkoppeln. Price hat wieder so diese Pausbäckchen, die er schon im ersten Modern Warfare hatte. Der Typ, der Schauspieler hatte ihn echt nicht. Ich weiß nicht, warum Price so aussieht. Keine Ahnung, was die mit diesem Model gemacht haben.
Cosmetics and how incredibly extensive its options are, plus its inclusion of 3 entire games worth of weapons, that's a massive blow to fans of the Battle Royale. Players have gotten used to Warzone offering a ton of content from multiple games all in one place. Starting from scratch with nothing to show for your past commitment is probably a tough pill to swallow for many players. Warzone 2 will probably launch sometime after Modern Warfare 2's release in October 28th and likely before the end of the year. The recently released mobile-focused Diablo Immortals microtransactions are drawing intense scrutiny from players. In a nutshell, players are able to buy a pass that boosts their loot drops, and they can also pay for gear upgrades. Paying for these things massively shortcuts your progress in the game, since
progression
has time limits, maybe more cosmetic oriented.
Juckt mich auch nicht. Juckt mich auch nicht. Juckt mich auch nicht und vor allem juckt es auch keinen mehr, der Halo Infinite spielt. Und juckt mich auch nicht. Okay, fertig. Level Cap gebaitet. Bisschen Viewtime auf meinen eigenen Videos noch nebenbei. So muss das sein. Ach ja, mal schauen. Es wäre cool. Es wäre tatsächlich cool, wenn Modern Warfare 2 was taugt. Wenn es was ist, was man auch spielen kann oder Bock drauf hat zu spielen. Ich fürchte halt, das normale Multiplayer wird wieder unspielbar. Es sei denn, man steht halt auf immer 50-50, also immer halt auf dank Skill-Based Matchmaking immer auf quasi ähnlich viele Kills wie Death. Ich denke, die werden Skill-Based Matchmaking wieder auf 500% drehen in MW2. Und es wird wieder rumgecampt as fuck. Wird doch Zeit, dass ich den Scuf-Controller mal order. Aber ich spiele ja gar nicht mit Controller. Naja, mal abwarten. Warum ist YouTube eigentlich der Meinung, ich möchte unbedingt einen Stream von Tekken sehen? Läuft immer noch. Ich guck mir morgen eine Zusammenfassung an. Ich kann mir diese ganze Geschichte mit New Amazing, noch nie dagewesene Experience nicht mehr geben. Alles ist super thrilled und super neu und super innovativ und noch und einfach das Beste aller Zeiten. Und am Ende denkst du dir so, ja, und was war das jetzt? Ich guck mir irgendeine Zusammenfassung an. Guck mal, hier lernen wir, wie man den Ausweis richtig schwärzt. Scheinen voll viele Leute zu interessieren. Ich habe auch mal meinen Ausweis geschwärzt. Und zwar, wo ich mit G2A einen Vertrag gemacht habe über Promotion. Die haben gemeint, sie wollen unbedingt meinen Ausweis haben, weil das irgendwie dann mehr credible ist oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber ich sage, ihr kriegt aber meinen Ausweis nicht. Ich meine, würdet ihr G2A euren Ausweis schicken? Und, die haben gesagt, ja, aber das geht sonst nicht anders und sonst was. Ich schicke euch aber nicht meinen Ausweis. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Doch. Ich schicke dir den Ausweis. Aber ich werde alles schwärzen außer mein Name. Das war auch okay. Haben sie genommen. Hast du das Statement von EA gesehen? Nee, zeig mal her. Um was geht's? Okay, I said that Battlefield is down to a skeleton crew that is trying to meet its DLC. Exakt das, was ich seit Release sage, ja? EA has reached out to say this is untrue. Okay, mal gucken, wie sie das jetzt obfuscaten und verschleiern wollen. Also, this is untrue. Also, es ist wirklich ein beachtliches Team, über mehrere Studios fokussiert, um Battlefield 2042 zu verbessern und weiterzuentwickeln. Für die Spieler natürlich, ganz, ganz klar. Okay, und viele auch aus dem DICE-Kernteam. Sie sind committed zu Battlefield 2042. Okay, und das ist im Prinzip, gilt das, was im Developer Update steht. Schwachsinn. Schwachsinn. Ich meine, das kannst du, du kannst dieses Statement sogar raushauen, ohne wirklich zu lügen. Ich meine, das fängt ja damit schon an, Significant Team. Das, wer weiß, was damit gemeint ist. Significant Team. Was ist das? 1, 2, 5, 10, 20? Keine Ahnung. Man weiß es nicht, ja? Also, das ist bla 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 bla. Du kannst davon ausgehen, ich meine, eigentlich können die nur verlieren. Überlegt euch doch mal. Entweder es ist so, wie er gesagt hat, was ich ja auch schon seit einer ganzen Weile sage, dass das einfach nur mit einem Minimalteam weiter betrieben wird und das Mindeste geliefert wird, was man liefern muss. Oder aber die andere Möglichkeit wäre, sie sind schlicht und ergreifend unfähig. Weil stellt euch mal vor, sie hätten wirklich ein richtig echtes Significant Team mit vielen Leuten von DICE dran. Warum brauchen die denn dann 8 Monate für 3 neue Boxen auf Kaleidoskop zu stellen? Warum braucht man mit einem richtig Significant Team von Leuten, die Ahnung haben von Battlefield, ewig 8 Monate, um irgendwas zu machen in diesem Spiel? Also es gibt aktuell die Auswahl zwischen, sie lügen oder sie sagen die Wahrheit und sind unfähig. Ich weiß nicht, was davon besser ist. Aber wahrscheinlich lügen sie. Das würde mich jetzt am wenigsten wundern. Moin, Sielle. Du Geringverdiener. Ron Biele. Okay, Leute, ich habe echt... Ich habe echt so keine Ahnung von irgendwelchen angeblich Celebrity-Leuten, die man kennen soll. Wer zum Teufel ist Ron Bielecki? Ich weiß wirklich nicht, wer das ist. Ist das einer von irgendeiner Soap oder so? Ah, ne. Ich habe gerade eine Werfleisch auf dem Fernseher. Soll 24/7 mit Inscope. Ja, das ist jetzt aber nicht... Woher kennt man den denn? Das ist ein Fitness-YouTuber. Ah. Okay, gute Zusammenfassung. Es war mal ein Fitness-YouTuber, jetzt läuft er sich zu. Kann ich nicht beurteilen, aber wenn ich das Bild hier sehe, scheint da was dran zu sein. The fuck? Von dem ist der Tornado. Welcher Tornado? Ich bin echt nicht up to date, was YouTube Deutschland angeht. Und ich muss sagen, ich find's gut. Ich habe mich noch nie für YouTube Deutschland großartig interessiert. Und umso mehr ich mitbekomme von YouTube Deutschland, umso froher bin ich, dass ich mich nicht für YouTube Deutschland interessiere. Oder generell für YouTube Drama oder sowas in der Richtung. Das letzte, wisst ihr, was das letzte YouTube Drama war, wo ich aktiv teilgenommen habe und mich dafür interessiert habe? Das war noch, soll Elotrix King of Web werden? Erinnert ihr euch noch, wo überall auf YouTube rumgespammt wurde, unterstützt jetzt King of Web und sowas? Wo ich ein Video gemacht habe, Leute, jetzt hört mal auf zu spammen. Das ist das Letzte, woran ich mich, und das ist auch schon, keine Ahnung, 11 Jahre her. Das ist quasi YouTube RTL, ja, Chat, da habt ihr recht, sowas in der Richtung ist es. So, jetzt habe ich mein eigenes Video genug laufen lassen, Pork. Da waren ja wieder Kommentare dabei, da musste ich auch nur mit dem Kopf schütteln. Wie sich die Leute das Spiel wieder schönreden. Er hat nicht Unrecht. Zumindest mit dem einen Punkt. Er sagt halt leider nichts zu dem, was ich gesagt habe. Ich meine, hätte er jetzt gesagt, Max, du hast nicht recht, weil so und so, dann hätte man ja sagen können, okay, sehe ich ein. Aber hat er nicht. Aber da sind teilweise Kommentare dabei, da greifst du dir echt an den Kopf. Naja. Ich glaube, YouTube hat auch festgestellt, dass ich richtig krasser Boomer bin. Ich meine, warum sonst werden mir so Sachen wie Verstehen Sie Spaß empfohlen? Oh Leute, ich bin so im Arsch. Zum Glück ist morgen Wochenende. Wisst ihr, ich kann mich gar nicht mehr dran reindenken, wie ich es mal geschafft habe. Nicht nur 5 Tage die Woche zu arbeiten, sondern jeden Tag zu pendeln mit dem Zug nach Frankfurt. Und nicht nur das, sogar teilweise mit dem Bus zum Bahnhof fahren noch vorher und dann zu pendeln. Wie habe ich das überhaupt überlebt? Also, wie bin ich 37 geworden? Wie habe ich das geistig verkraftet? Keine Ahnung. Du verlierst nicht nur einfach saumäßig viel Zeit, du bist auch quasi den kompletten Tag und du bist quasi 80% deines Lebens einfach nur todmüde, wenn du das sowas machst. Das kann doch nicht sein, dass man sowas als normal empfindet. Aber ich habe es damals als normal empfunden. Dachte mir, das ist halt so. Nee, beim JP Morgenlauf bin ich nicht gewesen. Konnte man da nicht letztes Jahr sogar von zu Hause mit einem Laufband mitmachen? Da war doch was. Als Corona war und das abgesagt wurde. Lohnt sich das Software Engineer im Homeoffice? Ja, das haben wir gesehen. Ja, haben wir gesehen. Kennen wir. Haben wir schon geguckt. Warum du kein Programmierer werden solltest, Real Talk. Okay.
Heute machen wir mal.
Das gucken wir uns jetzt mal an. Warum sollte ich kein Programmierer werden? Okay, ich kann euch sagen, warum man kein C++-Programmierer werden sollte. Da gibt es jede Menge gute Gründe. Aber so allgemein. Sekunde. Also, warum? Warum? Hier. Enojibate, meinst du? Ja, wir skippen mal kurz drüber. Erster Nachteil, Nachteil, Management in Europa. Okay, da kann es durchaus sein, dass ich ihm zustimme. Richtig. Okay,
Mal was an.
Moment. Ist das hier der einzige Teil, wo es um die Überschrift geht? Dann hat das YouTube-Game durchgespielt, so musst du es machen. Okay, zeig mal her, warum?
Anderes. Heute lassen wir mal diese ganze Glanz und Glorie am Programmierer-Dasein weg und reden über die Nachteile. Ich meine, immer mehr
Okay.
Leute wollen ja Programmierer werden und es ist ja auch kein Wunder. Ich meine, man hat gute Bezahlung, gute Arbeitszeiten, man kann sich echt kreativ ausleben.
Ja, ich weiß nicht, wollen immer mehr Leute Programmierer werden? Ist das so? Also, es wollen, glaube ich, immer mehr Leute Streamer werden und sowas. Aber immer mehr Leute Programmierer werden wollen. Gut, nachdem immer mehr Leute wahrscheinlich in die IT wollen, wollen unterm Strich auch immer mehr Leute Programmierer werden. Das wird schon stimmen.
Alles toll, aber es gibt halt auch, wie bei jedem anderen Job, Nachteile am Programmierer-Dasein. Und darüber möchte ich heute mit dir reden, weil
Ja,
manche
vor allem, wenn man C++-Programmierer ist, wie gesagt.
dieser Nachteile sind halt auch ziemlich eklig. Und genau, wenn du jetzt Programmierer werden willst und gerade am Anfang stehst, dann ist es halt wichtig, dass du deine Entscheidung nicht nur basierend auf den Vorteilen triffst, sondern natürlich auch basierend auf den Nachteilen.
Da ist was
Falls du dich
dran.
jetzt fragst, wer ich bin, mein Name ist Yunus Ergin und ich programmiere inzwischen seit 15 Jahren. Ich war Tech Lead in einem deutschen Startup und habe da natürlich dann auch gearbeitet. Und deswegen weiß ich, dass der Job zwar natürlich ziemlich geil ist, aber halt auch den ein oder anderen Nachteil hat. Und
Machen die da eigentlich gerade?
darüber reden wir heute. Kommen wir gleich zum ersten Nachteil. Programmieren kann richtig stressig sein. Was meine ich
Das ist
damit?
wahr.
Also als Programmierer ist es ganz normal, dass du geduldig sein musst, dass du Disziplin brauchst und dass du auch Durchhaltevermögen brauchst. Das heißt, ein ganz normaler Arbeitstag sieht zum Beispiel
Ach,
häufig.
das war Code Review. Nee, bei mir sieht Code Review immer anders aus. Max, ich habe einen Pull Request aufgemacht. Nimm mal an. So ungefähr läuft das bei uns.
So aus, dass du in die Firma gehst, du holst dir da ganz gemütlich deinen ersten Kaffee,
Ich
redest
trinke
mit den
keinen Kaffee,
Kollegen, setzt
aber
dich
bei
dann an
den
deinen
meisten ist es
Schreibtisch und
wahrscheinlich
fängst
so.
an,
Oh
einen Bug
nein!
zu fixen.
Gute Kopfhörer. Einen, ich weiß nicht, ob ich den habe, aber einen von dieser Serie habe ich auch gekauft damals wegen dem Noise Cancelling. Ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Gerade wenn man Bahn fährt oder wenn man im Büro sitzt und die Leute labern, finde ich, dass das wirklich angenehm, sich einfach einen Noise Cancelling Kopfhörer aufzusetzen und man hat seine Ruhe. Man kann den Noise Cancelling Kopfhörer auch aufziehen, ohne Musik anzumachen. Ist dann auch ganz gut. Und er hat ein gutes Notebook mit dem IBM-Nippel.
Ja, das heißt, ein Computerfehler, irgendein Fehler an deinem Programm, du reparierst das schnell in 5 Minuten
und es ist kaputt. Oh, Angular, halt Monka.
Für deine App und denkst, super, es ist gerade mal 10 Uhr morgens und ich habe schon das größte Problem des Tages gefixt.
Und dann funktioniert es nicht.
Plötzlich 5 Minuten später crasht das gesamte System, ja. Das heißt zum Beispiel, der ganze Server ist plötzlich down und du weißt einfach nicht
mehr. Okay, also wenn der Server von der Webanwendung crasht, da würde ich mir Gedanken machen, aber ich gette den Point, ja.
Tun soll's und dann gibt es halt so manche Tage, da denkst du, ach, gar kein Problem, ich löse jetzt einfach schnell diese Probleme. Das ist jetzt das Problem A, B, C habe ich hier jetzt beispielsweise verursacht und du nimmst jetzt einfach 10 Minuten super konzentriert und löst das. Aber dann gibt es halt
und
auch
dann,
diese anderen Tage.
Wisst ihr, was dann passiert? Wisst ihr, was in diesem Moment passiert, wenn du dir das hier denkst?
Du nimmst jetzt einfach 10 Minuten super konzentriert und löst das. Aber dann gibt es halt auch diese anderen Tage. Und an diesen anderen Tagen ist es so, dass du einfach da verzweifelt vorsitzt und denkst, oh nein, ich habe alles kaputt gemacht. Kann das jetzt nicht einfach...
Ungefähr so läuft das dann, wenn du dich 10 Minuten konzentrieren willst.
...funktionieren. Zusätzlich ist es häufig noch so, dass du halt dich in Softwareprojekte in einer Firma reinarbeiten musst, die nicht von dir sind. Ja, das heißt, du musst halt fremden Code verstehen und manchmal hast du es sogar so, dass die Person, die den Code geschrieben hat, gar nicht mehr in der Firma arbeitet.
Oh ja, das haben wir auch öfters. Irgendjemand hat bei uns ein Ticket aufgemacht. Wir sollen bitte aus irgendeinem alten Mainframe, was war das? Ich weiß gar nicht, wie dieser Krempel heißt. Irgendwelche IBM Mainframe Scripts, die auf irgendeinem, frag mich nicht, Job Controller liegen, ob wir da nicht ein paar Zeilen ändern können drinne. Hab gesagt, ich fass das Ding nicht an. Und ja, der Typ ist halt auch irgendwie schon seit 12 Jahren weg oder so, der das mal programmiert hat. Ich sag, ich fass das freiwillig nicht an. Wir können das zusammen anfassen, ja, mit dreifachem Durchschlag, dass ich nichts dafür kann, wenn es danach kaputt geht. Aber ich fass das nicht an.
Das heißt...
ganz im Ernst, wer weiß, was da für Magic unter der Haube am Start ist. Xeroxilo, danke für den Sub.
Du hast jetzt einen Bug in der Software oder sollst ein neues Feature hinzufügen und musst halt diesen Code erstmal selbstständig verstehen. Und das kann... ehrlich gesagt, manchmal schon so ein bisschen nervig auch sein.
Ja.
Und häufig ist es sogar so, gerade wenn du in einer sehr kleinen Firma bist, dass du der Einzige bist, der bei gewissen Sachen versteht, um was es eigentlich geht. Und deswegen kann es halt auch mal sein, dass du jetzt beispielsweise am Abend oder wenn du im Urlaub bist, angerufen wirst. Wenn du das nicht willst, dann solltest du das unbedingt schon ganz am Anfang mit deinem Arbeitgeber klarstellen. Ich zum Beispiel
oder einfach nicht ans Telefon gehen.
Schon gehabt, dass ich in Ägypten jetzt beispielsweise auf einem
also wenn man im Urlaub ist. Also ganz im Ernst, wenn man also ich gehe auch ans Telefon dran. Ich bin nicht so. Also wenn mich irgendjemand anruft von unserem First Level oder sonst wie auch abends, ich allein schon weil ich die nicht da im Regen stehen lassen will, ich gehe da in der Regel dran. Aber wenn ich wirklich in Ägypten im Urlaub wäre, dann würde ich schlicht und ergreifend nicht ans Handy gehen. Da sollen die sich um ihren eigenen Krempel kümmern.
Gerade irgendein super kritischer Fehler in der App war, angerufen wurde und da musste ich halt auf dem Kamel jetzt Kundensupport machen.
Das stelle ich mir auch vor.
Wenn du in einer kleinen Firma bist und vielleicht der Einzige bist, der sich auskennt, kann es halt sein, dass egal, ob du jetzt gerade den Mount Everest besteigst oder
die Basics machen erstmal,
dass du halt immer deinen Laptop dabei
erstmal
hast.
Erstmal die Basics.
Das musst du einfach im Hinterkopf behalten und halt auch bei deiner Entscheidung mit abwägen.
Nee, das würde ich nicht machen. Also das würde ich wirklich nicht machen. Also wenn ich Bergsteigen gehe, würde ich weder ans Handy gehen, noch den Laptop. Also wenn ich im Urlaub bin, dann würde ich nicht dran gehen. Es sei denn, ich bin eh daheim und sitze vorm Rechner. Ja, das ist was anderes. Aber ansonsten, nee, das würde ich nicht machen. Also irgendwann ist auch mal gut. Muss jeder für sich selbst wissen, wie er das handhaben will. Aber ich meine, es sei denn, die bezahlen mich in irgendeiner Art und Weise dafür und nicht bezahlen einfach nur für den Einsatz, wenn dann wirklich mal einer anruft, sondern die müssen mich wirklich quasi dafür bezahlen, wenn ich im Urlaub immer bereit wäre, da ans Handy zu gehen. Aber das will ich nicht, man soll sich im Urlaub auch erholen. Klar, wenn ich eh daheim bin und sitze vorm Rechner, kann man das mal machen. Und normalerweise gehe ich auch dran, aber wenn ich wirklich irgendwo wegfahren würde in Urlaub, da würde ich im Leben nicht dran gehen.
Gleich zum nächsten Fehler. Das Management in Europa hat einfach kein Verständnis
das
für die Arbeitsweise von Programmierern.
Da gebe ich nicht nur für Programmierer, generell was IT-Funktionsweise angeht, sei es jetzt Programmieren, das kann aber auch sein, dass es um Abläufe auf Linux-Systemen geht, generell um Technik an sich. Da habe ich auch den Eindruck, da tut sich das Management bei uns und ich würde tatsächlich sagen, dass das, ich weiß nicht, ob es Europa ist, aber tatsächlich ein deutschlandweites Problem ist. Wisst ihr übrigens, warum Startups in Deutschland die letzten Jahre über so erfolgreich waren? Habe ich letztens was Witziges drüber gelesen. Ist wahrscheinlich eine Recycle-Story, habe ich wahrscheinlich schon erzählt. Und zwar nicht etwa, weil die Startups gegründet haben, die super krass innovatives neues Zeug machen, sondern nein, weil die Startups, also die richtig erfolgreichen Startups, anscheinend eben gerade dies nicht machen. Und zwar haben die sich darauf fokussiert, alten, uralt Boomer-geführten Unternehmen eben zu helfen, den Anschluss wieder ein bisschen herzustellen an die neue Technik. Also sprich, was weiß ich, wir lösen das Fax ab oder so. Keine Ahnung. Das muss ich überlegen. Also nicht wegen krasser Innovation, sondern hauptsächlich wegen, es gibt genug Boomer-Unternehmen, die komplett den Anschluss verloren haben, was IT angeht.
Wenn du in Asien wohnst oder in den USA arbeitest, dann würde mich echt mal deine Meinung interessieren, ob das bei dir genauso ist.
Gebe ihm aber recht.
In Europa ist es einfach so, dass die meisten Manager nicht verstehen,
nein,
dass es keine bugfreie Software gibt.
Das nicht. Und was die meisten Manager bzw. sehr viele Leute nicht verstehen, auch BWL, also generell BWL-Leute oder Personalleute oder Ressourcenplanungsleute, was es nicht alles gibt. Also man könnte, ja sagen wir Management, die verstehen nicht, dass Programmieren eine kreative Angelegenheit ist. Das ist nix wie, ich stehe jetzt am Fließband, oder wobei Fließband ist blöd, was weiß ich. Das ist nicht wie, ich schraube jetzt nach dem Plan immer das exakt gleiche Teil zusammen und sowas. Programmieren ist was Kreatives und kreative Sachen kannst du schlecht machen unter Druck und unter Angst und Stress schon mal gar nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst ein paar rudimentäre Sachen machen, klar. Wenn das eigentlich fertig ist, ja, du kannst dann mit ein bisschen Try and Error und ein paar Sachen probieren, das wieder hinbiegen. Okay, alles klar. Aber du kannst, wenn du Angst hast, Stress hast, was weiß ich, im Zweifelsfall, wenn du sogar noch, nicht, dass es bei mir vorkommt, ich sag's bloß, weil es bei manchen so ist, dass der Chef die Leute anschreit, der kann nicht erwarten. Du kannst nicht sagen, jetzt programmier endlich mal ordentlich weiter. Das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Ja? Das muss eine ruhige Umgebung sein, das muss irgendwie auch gewisse kreative Atmosphäre zulassen und das ist wie wenn du zu einem Komponist sagen würdest, du musst dich jetzt mitten auf die Kreuzung setzen oder die schreit einer an oder du bist im Riesenrad, du bist in, keine Ahnung, in der Schiffsschaukel, du wirst im Kreis gedreht oder was auch immer und jetzt komponier mal irgendwie gute neue Musik, ja. Das funktioniert ja nicht. Also du musst die Leute in Ruhe lassen und musst man einfach mal anerkennen, dass das, wo ich auch denke, dass das Management damit vielen Stellen Probleme hat, dass Programmieren eine kreative Angelegenheit ist und wie gesagt, nicht nur Programmieren, vieles in der IT ist was, wo man eine gewisse Art von Kreativität braucht, weil es letztendlich um Problemlösung geht. Und Problemlösung ist halt einfach immer ein weit Kreativität gefragt.
Das heißt, es ist halt ganz normal, dass wenn du eine Software veröffentlichst, dass da immer der eine oder andere kleine Fehler drin
kannst
ist.
Du nichts machen.
Immer eine Sache
geben. Und wenn du die Sache in C++ programmierst, dann ist es wahrscheinlich schon ab der zweiten Zeile fehlerhaft.
Oder ein Sonderfall, wo deine App nicht perfekt funktioniert. Und das ist einfach ganz normal und das muss auch kontinuierlich dann immer gefixt werden, da muss kontinuierlich dran gearbeitet werden und Methoden
müssen
kontinuierlich neu ein bisschen verbessert und neu geschrieben werden. Das Ganze heißt Refactoring, wenn du dich schon ein bisschen besser auskennst. Und gerade jetzt ohne irgendjemanden zu nahe zu treten, aber wenn dein Manager jetzt BWLer ist oder Ingenieur,
ja, dann wird die sind dann der halt Meinung, so nach dem Motto, ah ja gut, dann ist es jetzt fertig, dann kannst du jetzt was anderes machen, so wie DICE bei Battlefield 2042. So nach dem Motto, das ist fertig, das ist jetzt live, ja, dann machen wir jetzt das Nächste, da muss man nichts mehr dran machen. Gut, bin froh, dass ich in dem Fall, also dass ich nicht Vollzeit-Softwareentwickler bin, aber das, wie sagt man heute dazu so schön, das fühle ich, ja.
Halt häufig nicht verstehen, dass es keine bugfreie Software gibt.
Und oder am besten sind auch so tolle Fehlerbeschreibungen wie, oh, das System ist heute aber ganz schön langsam. Dann sagst du, ja konkret, was machst du, was ist genau langsam? Ach, das ist in letzter Zeit immer so oft, das System ist immer so langsam. Ja, um welches System geht's eigentlich jetzt genau? Das ist teilweise der Wahnsinn, mit was du dich da auseinandersetzen musst.
andere Sache, gerade in Europa, ist halt das hier, was ich dir jetzt einblende. Diese Stellenanzeige ist definitiv
männlich, weiß, deutsch
geschrieben, der nicht genau weiß, was er sucht. Hier ja. werden so viele verschiedene Technologien...
Okay, zeig mal mir. Okay, die Stellenanzeige ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. QT, QML, Golang, JavaScript. Das ist eine geile Stellenanzeige, Alter. Web Frameworks, Angular, React, Terraform, Azure DevOps, Linux, Bash, Scripting, Kubernetes, Docker. Okay, das ist gut. Das ist wirklich eine nice Anforderungsliste. Also, leider habe ich die nicht gefunden. Die hätte ich definitiv in irgendein Stellenanzeigen-Video schon eingebaut. Also, man muss ja mal, ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Also, das sind alles mehr oder weniger komplett unterschiedliche Paar Schuhe. QT ist ein Cross-Plattform GUI-Framework. QML ist im Endeffekt das Markup für QT, für die Oberfläche zu designen. Golang ist eine komplett andere Programmiersprache, als was du in der Regel für QT verwendest. Das heißt ja Qt, heißt das eigentlich. Also Qt machst du eigentlich in C++ oder eben QML JavaScript, aber hat nichts mit Golang zu tun. Bindings gibt's, aber macht eigentlich keiner. So, also das ist was anderes. Das impliziert auch, dass du eigentlich C++ kannst. Golang wieder was anderes. JavaScript eher frontendmäßig noch was ganz was anderes. Außer vielleicht Node, Backend wäre wieder was ganz was anderes. Web-Frameworks wie Angular oder React, mal ganz davon abgesehen, dass das schon mal zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Web-Frameworks gibt es 50.000 verschiedene. Ja, also und vor allem, soll ich jetzt Desktop-UIs machen oder was genau soll ich machen? Terraform, Azure CLI, Azure DevOps, okay, das geht minimal wenigstens in die gleiche Richtung, ist aber trotzdem was anderes. Terraform ist eine, wie nennt man es so schön, Infrastructure as Code Plattform, wo du zum Beispiel einstellst, ich hätte jetzt gerne 10 Linux-Server. Azure CLI ist ein Kommandozeilentool, um Azure-Ressourcen zu verwalten und anzulegen. Und Azure DevOps ist was eigentlich kein Mensch heute richtig verwenden will. Es sei denn, man verwendet es schon. Also der Trend geht eher Richtung GitHub und GitHub Actions, aber gibt's auch. So, dann sollst du dich mit Linux auskennen, okay, und dann dort aus irgendwelchen Gründen sollst du Bash-Scripting, das Komma ergibt keinen Sinn, machen. Okay, Linux und Bash-Scripting-Kenntnisse als Zusatz zu beispielsweise Terraform, Azure CLI, das ergibt ja Sinn. Da sind wir eher so im Server-Admin, DevOps, Sys-Admin-Bereich hier unterwegs, da könnte man vielleicht auch ein bisschen Docker und ein bisschen Kubernetes dazu. Das macht schon Sinn, aber gerade das hier oben sind komplett unterschiedliche paar Sachen. Das hier ist quasi Desktop, GUI-Entwicklung, eventuell Mobile, aber eher Desktop. Das hier ist wahrscheinlich Server-Backend-Entwicklung. Das hier ist Frontend oder Node-Backend, also Server-Backend-Entwicklung. Das ist Frontend-Entwicklung und das hier ist Infrastructure beziehungsweise Sys-Admin-Gedöns. Und das hier halt Cloud-Native, super moderner Buzzword-Shit. Genau. Also, was eine blödsinnige Anzeige. Ja, das sind ziemlich gut drei Jobs auf einmal, ja. Was schreiben die sonst noch hin? Du kennst dich in testgetriebene Entwicklung, Continuous Integration, Continuous Deployment, Testautomation und verteilte Versionskontrolle Git sehr gut aus. Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Die Sache ist halt die, wenn da solche Begriffe um sich geworfen werden, ja, aber es ist trotzdem immer relativ interessant zu wissen, mit was genau. Ja, ist es irgendein Oldschool-Jenkins-Kram? Ist es vielleicht Drone oder so? Oder ist es GitHub Actions? Oder ist es GitLab, CI, was auch immer? Das ist dann, man kann das so pauschal zwar sagen, ja, habe ich schon gemacht, aber das heißt noch lange nicht, dass man das mit den Produkten gemacht hat oder Ahnung haben auf die Art und Weise, wie die das machen. Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift, Englisch verhandlungssicher in Schrift und Sprache, also sehr gut muss ich das beherrschen, dann ist alles gut. Entschuldigung. Es fällt dir leicht, Informationen und Erkenntnisse mit deinem Umfeld zu teilen. Heißt das, ich soll der Schwätzer in der Teeküche werden, oder was? Was sie damit meinen, ist wahrscheinlich, Du kannst technische Angelegenheit gut und verständlich auch Nicht-Technikern erklären. Vermute ich jetzt einfach mal. Du arbeitest gerade mit deinen Moment, was? Du arbeitest gerne mit deinen interdisziplinären Teammitgliedern zusammen. Sag mal, wir hatten das geschrieben. Was ist das für eine Anzeige? Zusammen? Das wird aber langsam ganz schön Gachi-Hyper hier. Wenn du die zusammst. Und er arbeitet gemeinsam mit ihnen nachhaltige Lösungen. Das ist auch so ein typischer Personalabteilungssatz. Ich meine, wirklich, gibt es irgendjemand, der, wenn er darüber nachdenkt, was er gerne auf der Arbeit machen würde, dass dann irgendjemand im Kopf hat, oh, also ich arbeite gerne mit meinen interdisziplinären Teammitgliedern zusammen und erarbeite gemeinsam nachhaltige Lösungen. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Okay, deine Fähigkeit, Entscheidungsprozesse zu gestalten, zu moderieren, hilft dem Team dabei. Warum soll ich das machen, wenn ich das. Also, das passt ja überhaupt nicht dazu. Entscheidungsprozesse zu gestalten und zu moderieren, das muss ich nicht machen. Das muss irgendein Projektmanager machen. Ich meine, klar, ich kann meinen Senf dazugeben. Das ist, finde ich, eine wichtige Sache, dass man da eben Leute, die es entscheiden, Input haben. Aber man sollte sich nicht auf meine Fähigkeit für Entscheidungsprozesse und irgendwelche Organisationen verlassen als Frontend-Entwickler. Du entwickelst hands-on in der Mentalität eines Fulls. Alter, was ein dummes Geschwätz! Da hat er sich wirklich eine gute Stellenanzeige rausgesucht. Ich kann das gar nicht mehr richtig aussprechen. Du entwickelst hands-on in der Mentalität eines Full-Stack-Entwicklers. Was bitteschön ist die Mentalität eines Full-Stack-Entwicklers? Das sollten Sie mal etwas näher ausführen, was Sie sich darunter vorstellen. Ich meine, das da oben ist tatsächlich sehr full, das ist fullest Stack hier oben. Das ist quasi von der Desktop-Entwicklung bis zur Backend-Entwicklung bis zur Frontend-Entwicklung bis zu Cloud-Ressourcen, Linux-Administration und Kubernetes. Es ist alles dabei. Das ist Complete Stack. Das ist fullest Stack, ja. Wobei du deine spezialisierte Expertise für den Erfolg des Teams und das Produkt. Ist das eine Stellenanzeige aus dem Random Generator? Ist das eine Random Generator-Anzeige? Damit könnte man, glaube ich, wirklich Geld verdienen, wenn man einen guten Random Generator für Stellenanzeigen programmiert. Stimmt, es ist nicht random, aber es liest sich wie aus dem Stellenanzeigen-Generator. Der Anwender und das erfolgreiche Produkt stehen bei dir ganz weit oben. Seriously, wisst ihr, was bei mir ganz weit oben steht? Dass ihr mich ordentlich bezahlt, wenn ich diesen ganzen Mist kennen soll. Aber ganz ehrlich, das kann man ja mal vorheucheln, wenn die das hören wollen und man das machen möchte. Warum nicht? Du bringst Erfahrung im Bereich agiler Methoden. Gut, da kennen Sie mir ja, da sind wir ja generell die absoluten Kings, was agile Methoden angeht. Wir sind T-shaped und safe und ITIL und Kanban und Scrum und was nicht alles, alles. Peter Agile ist am Start. Der ist kein Franzose mehr, der ist jetzt Engländer. Also weil er muss ja auch gut Englisch können. Du bringst Erfahrung im Bereich agiler Methoden wie Scrum oder Kanban mit und identifizierst dich mit dem agilen Mindset. Das ist auch einfach so eine Hülle, einfach so eine leere Hülle hingeworfen und zu sagen, ja, agiles Mindset, da versteht jeder ein bisschen was anderes drunter. Wissen und Kenntnisse über IT im Fahrzeug sind von Vorteil. Okay. Ich glaube, da falle ich mit meinem Opel Agila raus. IT im Fahrzeug. Also das meiste IT in meinem Auto ist, wenn ich an den Zigarettenanzünder ein 24 Volt zu 5 Volt USB-Ladegerät anstöpsel und mein iPhone dann im Auto liegt. Also das ist die meiste IT, die es da drin gibt. Radio ist für mich keine IT. Ja. Ich meine, ich habe agiles Mindset. Ich fahre ein ziemlich agiles Auto. Also ist es 12 Volt? Keine Ahnung. Ja, 12 Volt. Ich glaube, du hast. Ja, 12 Volt. Aber ansonsten, was darfst du bei Daimler TTS erwarten? Hat das was mit Text-to-Speech zu tun? Wahrscheinlich. Nee, das wäre TTS. Stimmt, was hat das mit Fullstack zu tun? Das ist Avus, das ist eine gute Frage. Nix. Nix hat das mit Fullstack zu tun. Auf der anderen Seite, ich meine, angeblich laufen die Panels im Tesla Spaceships, Spaceship mit JavaScript, nicht Tesla, im SpaceX Spaceship laufen die Panels angeblich mit JavaScript. Also warum nicht auch irgendwelche Konsolen im Auto? Aber die haben angeblich immer noch Backup-Schalter, was auch wichtig ist. Stellt euch mal vor, könnt ihr euch das wirklich vorstellen? Wir fliegen mit Elektron zum Mond irgendwann. Es gibt Sachen, die hätte ich mir auch nie erträumen können. Wir fliegen mit JavaScript zum Mond. Okay, wir gucken das Video weiter. Also, die Stellenanzeige hat er sich wirklich eine gute Stellenanzeige rausgesucht, weil die ist echt Hardcore Pains Champ.
Verlangt, die wahrscheinlich kein Mensch wirklich alle beherrscht. Das ist in etwa so, wie wenn man jetzt einen Olympiasportler sucht, der in 5 verschiedenen Disziplinen eine Goldmedaille hat. Ein bisschen crazy ist auch, wenn du dann eine Stellenanzeige siehst, wo steht, dass jemand einen...
Aber das ist jetzt ja nicht wirklich ein Grund, nicht Programmierer zu werden. Das ist ein Grund, nicht zu Kack-Arbeitgebern zu gehen. Oder vielleicht ist der Arbeitgeber ja sogar ganz gut. Aber die Stellenanzeigen ist einfach nur Müll.
Programmierer sucht, der 7 Jahre Flutter-Erfahrung hat. Flutter ist ein Framework, das gibt
Was,
es
Flat
erst seit
Earth?
2017. Wie soll da jemand 7 Jahre Erfahrung haben? Du musst dich halt einfach darauf einstellen.
Ich habe aus irgendwelchen Gründen Flat Earth verstanden gerade. Flutter, verstehe. Ja, das sind wie die Leute, die sagen 20 Jahre Kubernetes Experience, so nach dem Motto.
Karriere als ITler, dass du Leuten, die nicht so Ahnung von der IT-Welt haben, die IT-Welt erklären musst. Und ganz wichtig ist auch, wenn du solche Stellen siehst, wie beispielsweise dieses Flutter-Ding, bewirb dich einfach trotzdem. Weil die Stelle, die da gesucht wird, die existiert ja offensichtlich nicht. Und jetzt gibt es noch einen dritten Punkt, den ich gerne besprechen möchte. Um einen Job als Programmierer zu bekommen, musst du halt auch richtig gut coden können. Ja, auch.
Ich zweifle da manchmal dran, ob das wirklich so ist. Da habe ich meine Zweifel, gerade wenn ich bei uns so rumgucke, was da fabriziert wird. Wichtig ist, dass du ein paar Leute hast, die gut programmieren können. Dass es nicht komplett in die Hose geht. Aber dass der 0815 Softwareentwickler wirklich gut im Programmieren ist und im Entwickeln. Gut, was definiert man als gut? Man könnte ganz ehrlich sagen, der ist Profi, der verdient damit Geld. Also kann er ja nicht so schlecht sein. Also ich meine jetzt nicht ihn im Video, sondern jemand, der Softwareentwickler ist. Aber ich habe schon Dinger gesehen teilweise, wo ich mich wirklich frage, was ist da los? Ich habe es auch schon oft erzählt, mir fällt jetzt leider kein richtig schön griffiges Beispiel ein. Ja, doch, zum Beispiel. Okay, ich gebe zu, hat nicht direkt was mit Programmieren zu tun, aber letztens hat mir auch ein Entwickler voller Überzeugung erzählt, das Zertifikat läuft doch gar nicht ab. Warum sollte das ausgetauscht werden? Das ist bis 2058 gültig. Und was hat er gemeint? Ja, das Zertifikat der CA ist bis 2058 oder bis 2038 gültig. Nicht das eigentliche Zertifikat, was wir verwenden. Aber das hat er voller Überzeugung da verteidigt, dass das so ist. Und ähnliche Dinger laufen da an vielen Stellen. Ich weiß nicht, ob die wirklich gut sind, alle.
Auch das ist tatsächlich ein Nachteil. Also, wir reden ja die ganze Zeit auf diesem Kanal darüber, wie man als Quereinsteiger einen gut bezahlten Job als Programmierer bekommt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass du das nur schaffen wirst, wenn du wirklich gut programmieren kannst. Viele denken ja die ganze Zeit, dass man hier jetzt irgendwie ein paar YouTube-Videos guckt, ein paar
Tutorials. Ja, das ist natürlich nicht so.
Und schon bist du eine richtig gut gefragte Fachkraft, die 60.000 Euro verdient im Jahr. Das ist nicht so einfach. Ganz ehrlich, wenn du jetzt Programmierer werden möchtest und da einen guten Job mit...
Von wann ist das Video? Also mit der aktuellen Inflation? Okay. Ist ein bisschen
möchtest,
her.
Dann brauchst du halt einfach auch ein richtig gutes Portfolio an Projekten.
Oder du bist COBOL-Entwickler. Da findest du immer was.
Du musst wirklich beweisen können, dass du gut programmieren kannst. Und wenn du jetzt nicht gerade einen Masterabschluss in Informatik hast, sondern wirklich Quereinsteiger bist, dann musst du noch mal ein bisschen mehr beweisen, dass du wirklich gut programmieren kannst. Und das ist auch alles möglich. Das haben wir schon mehrfach bewiesen und das beweisen auch andere Bootcamps Tag für Tag. Und jeden Tag bekommt ein Programmierer irgendwo in Deutschland einen Job, der Quereinsteiger ist. Also wenn du einfach nur ein bisschen coden lernst, ist das einfach keine Jobgarantie.
Ja, das stimmt.
Du musst wirklich richtig solide coden können.
Ja.
Und dann musst du auch noch lernen...
Na klar, das ist klar. Also ich meine, wenn du ein paar Mal Hello World programmiert hast, wird das nichts. Das ist ungefähr so, wie wo einer bei uns mal erzählt hat, er hat irgendwie tolle VMware-Experience und am Ende kam raus, das ist jetzt kein Spaß, war wirklich so, am Ende kam raus, da hat Ubuntu irgendwo mal in VMware installiert und meinte halt hier tolle VMware-Experience. Haben auch gesagt, was zum Teufel? Ja. Und die Krone hat ja immer noch der Typ für die Cloud damals aufgesetzt, der uns nicht erzählen wollte, was er in seiner angeblichen Mathe-Abschlussarbeit von seinem Studium gemacht hat als Projekt. Das hab ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Also wir hatten mal einen, der hat sich beworben und der hat angeblich Mathe studiert und dann wurde er gefragt im Vorstellungsgespräch, ja, was haben Sie, mit was hat sich denn Ihr, ich glaube sogar, hat ein Diplom angeblich gehabt, mit was hat sich denn quasi so Ihre Mathe-Abschlussarbeit, ich kenne mich bei den nicht genau aus, wie das läuft, aber ich nenne es jetzt einfach Abschlussarbeit, also sprich, was war denn Ihr Projekt, also was haben Sie denn gemacht? Und da hat er dann drauf geantwortet und hat gesagt, ha, eigentlich darf ich darüber nicht reden, kann ja sein, wirkte aber schon ein bisschen sus, ja, wirkt schon ein bisschen shady. Aber es gibt ja Projekte, wo man wirklich nicht so im Detail drüber reden darf. Aber ja, gut. Aber so grob, mit was haben Sie sich denn beschäftigt? Und er meinte, er hat sich beschäftigt mit der. Ich kriege es wirklich nicht mal zusammen. Irgendwie mit der, ich sag jetzt einfach mal, mit der dritten Vermutung von Mathematiker XY. Ja, mit irgendwas, was irgendjemand aufgestellt hat. Und er hat das dann irgendwie weiter analysiert. Und das Problem war nur. Der Typ hat damit richtig massiv ins Klo gegriffen bei einem. Weil in diesem Vorstellungsgespräch saß wahrscheinlich der Einzige im Umkreis von, na gut, in Frankfurt haben wir eine Uni und sonst wie, aber ich sag mal, der Einzige im Umkreis von 100 Kilometern, der wusste, wovon der Typ spricht. Und dann hat der Typ ihn gefragt im Vorstellungsgespräch, ah, die zweite Vermutung von dem kenne ich, aber sagen Sie mal, was genau ist denn die dritte Vermutung? Erklären Sie mal. Und das wurde dann leider etwas peinlich. Und zumindest nur mal so als Hintergrund, als Hintergrund, warum der Typ das wusste. Also wir hatten mal einen, der hat sich ich nenne es mal ein bisschen als Projektkoordinator versucht, aber eigentlich war der Mathematiker durch und durch. Und das war ein richtig krasser Typ, ja. Der hat nämlich in seiner Freizeit im Prinzip, ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber ich sag's jetzt mal in meinen Worten. Der ist quasi nur noch arbeiten gegangen, damit er über die Runden kommt, dass er sich in seiner Freizeit mit ungelösten mathematischen Problemen beschäftigen kann. Der war da auch in irgendeinem Mathematikerkreis aktiv und hat dann auch irgendwelche Vorträge gehalten und alles. Also das war richtig krasser Five-Head-Mathematiker. Und wahrscheinlich hättest du im größeren Umkreis keinen gefunden, der diesen Kram überhaupt durchschaut hätte, dass der Mist erzählt. Aber er hat halt Pech gehabt. Genau dieser Typ sitzt bei ihm im Vorstellungsgespräch drin. Pech gehabt. Sass. Er hat's gemerkt. Das kam natürlich auch nicht gut an, sich Mist auszudenken. Okay, wo sind wir überhaupt stehen geblieben? Leute, ich habe ein Problem. Ich finde das Video nicht mehr. Hier. Was machst du in deiner Freizeit? Mathe. Ja, das war im Prinzip die Antwort von ihm. Und eigentlich ist das das, was er nach Möglichkeit hauptberuflich machen will. Aber wahrscheinlich ist das nicht so einfach möglich. Und der hat man kann es, denke ich, so sagen. Der hat einfach nur gearbeitet, um genug Geld zu haben, dass er genug Zeit hat, sich drumherum seinen mathematischen Problemen zu widmen. Tja, man kann es versuchen, Scheiße zu erzählen. Das hat in dem Fall aber nicht geklappt.
Gut.
Da müsste ich mal ein Video drüber machen. Mathe-Faker im im Vorstellungsgespräch. Also ob der jetzt nicht wirklich ein abgeschlossenes Studium hat, das kann ich nicht beurteilen, aber das, was er über seine Abschlussarbeit erzählt hat, war offensichtlich debated. Habe ich schon mal erzählt?
Bewerben und dich auch in einem Bewerbungsgespräch richtig durchzusetzen. Du musst also lernen, dich zu verkaufen.
Du musst einfach sagen, Jungs, ich gehe jetzt an die Tafel und inverte den Binary Tree. Dann hast du das schon. Easy.
Wenn du das alles kannst, dann findest du einen Job. Und das Ganze ist natürlich auch in 6 Monaten erlernbar. Aber das Ganze ist halt auch, ehrlich gesagt, richtig Arbeit. Ja?
Okay, also richtig gut ist, was man so in 6 Monaten mit wirklich Energie und Zeitaufwand lernen kann. Das würde ich tatsächlich dann auch unterschreiben. Also wenn es um dieses Niveau geht als Einsteiger, was, wenn du dich 6 Monate ransetzt und wirklich richtig intensiv lernst, was du in 6 Monaten lernen kannst, hast du das quasi so als Junior dann, das okay, das verstehe ich. Aber weil so diese Definition von richtig gut deckt sich halt nicht das, wie ich das bei nicht schlecht bezahlten Leuten bei uns sehe.
Ja, du musst reinhauen. Und der 4. Nachteil ist, dass Programmieren halt einfach nicht wirklich ein sozialer Job ist.
Das stimmt. Das ist doch kein Nachteil. Wer sagt, dass das ein Nachteil ist? Das ist eines der besten Sachen daran.
Den einen oder anderen vielleicht hart. Aber wenn du gerne einen Job hast, wo du viel redest,
nein,
wo du immer mit Kollegen unterwegs bist.
Ja, reden vielleicht, aber mit anderen Leuten muss nicht sein. Quatsch,
wenn du gerne Präsentationen hältst, dann ist...
Präsentationen halten mache ich tatsächlich ganz gerne mittlerweile. Und ich glaube, das ist ein Teil auch YouTube zu verdanken. Moin Patrick, oder guten Abend, Herr The Game 402. Aber für mich ist das kein Nachteil, ich beschäftige mich nicht gerne mit Leuten.
Programmierer vielleicht nicht der richtige Job für dich.
Da hat er recht.
Also als Programmierer...
Ich meine, es gibt ja auch den sogenannten Bro-Crammer, der mit allen richtig krass Bro ist. Bostrott, danke für den Sub. Aber in der Regel würde ich sagen, Leute, die in die IT gehen, nicht nur Programmierer, die wollen in der Regel lieber mit Techniker arbeiten, mit Technik arbeiten, als mit irgendwelchem sozialem Kram.
Du musst halt häufig haben, dass du mal so 4 Stunden oder so am Stück an deinem Schreibtisch sitzt, dicke Noise kennst in den Kopfhörer auf und nichts anderes machst, als zu programmieren.
Ja, okay. Nichts anderes zu programmieren bedeutet im Prinzip 50% googeln. Aber das gehört ja dazu.
Gerade in der heutigen Zeit noch mehr als sonst, dass du halt auch häufig sehr viel Homeoffice machst.
So muss das sein.
Wenn du jetzt alleine wohnst oder vielleicht noch jung bist und keine Familie hast, dann kann das manchmal auch vielleicht für den einen oder anderen nervig sein, sehr viel zu Hause zu hocken.
Nein, ich finde das gut.
Ich kann mir vorstellen,
deswegen gehe ich auch jetzt immer 1-2 Stunden, war eher 2 Stunden mittlerweile, ja, wandern am Tag. Oder bisschen laufen. Einfach als Ausgleich. Und das bringt unglaublich viel. Hätte ich mir das selbst vor 15 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, Max Kekwe, was erzählst du für einen Schwachsinn?
Nie so ein Problem. Also mir hat das Spaß gemacht, auch mal ein paar Stunden alleine zu hocken. Aber
ich finde das super.
Ich kann mir vorstellen, dass
lass
wenn
mir
du
die Ruhe.
Ein sehr extrovertierter Typ bist, der sehr viel gerne mit Leuten redet, dann kann man in so einem Job halt auch einfach unglücklich werden.
Das stimmt wohl.
Und dann kommen wir noch zum...
Da hat er nicht Unrecht.
Nachteil.
Ja, klar. Aber die meisten Leute in der IT... glaube ich, gehen in die IT, weil sie nicht so viel mit Leuten zu tun haben wollen.
Programmieren ist eine lebenslange Herausforderung.
Das stimmt. Das ist wirklich so.
Klar. Wenn du jetzt eine Arbeit suchst, die
also
du
generell,
lernst und dann
nicht nur programmieren selbstverständlich auch, aber im Prinzip jeder IT-Job ist eine lebenslange Herausforderung oder du musst lebenslang dich auf dem aktuellen Stand halten. Es gibt Gegenbeispiele, ja, von irgendeinem Mainframe-Programmierer, der seit 40 Jahren nichts anderes macht, okay, aber in der Regel ist das so. Und das ist aber bei den meisten IT-Berufen so. Es ist aber auch nicht nur bei IT-Berufen so. Also ich bin mir sicher, kann ich jetzt natürlich nicht aus erster Hand sagen, aber ich bin mir sicher, es gibt genug andere Berufe, da ist das auch so. Und ich denke auch, dass man heutzutage nicht mehr sagen kann, hey, ich habe jetzt was auch immer, keine Ahnung, Schreiner oder irgendwie irgendwas Handwerkermäßiges gelernt und kann dann mein Leben lang exakt den gleichen Kram machen, immer ohne mich irgendwie mal ein bisschen weiterzubilden. Das wird es wahrscheinlich auch nicht so sein. Ja, Medizin ist halt auch richtig krass. Ja. Aber in der IT ist es natürlich auch ein Ding. Du musst dich mit neuen Sachen auseinandersetzen. Für mich ist das sogar gut. Ich mache das gern. Ich meine, ich setze mich nicht umsonst hier in dem Stream hin und sage, morgen gucken wir uns beispielsweise Rust WebAssembly an. Warum mache ich das? Das mache ich nicht, weil ich wirklich denke, ich kriege irgendwie einen krasseren Job dadurch, sondern einfach, weil es mich interessiert. Und ich mache so Sachen mittlerweile auch gerne im Stream, einfach weil die Leute im Chat auch echt gute Ideen haben. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen hier im Stream gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, ohne den Chat wäre ich da so nicht drauf gekommen.
Machst du dein Leben lang nur noch diesen einen Job und möchtest nichts Neues mehr dazulernen, dann ist Programmieren nicht das Richtige für dich.
Das stimmt.
Programmieren ist
das
etwas,
ist richtig,
da kommen ständig
ja, das sehe ich
neue
auch so.
Technologien raus. Ständig kommen neue Frameworks.
Ich wollte gerade sagen, gerade im JavaScript-Bereich musst du ja quasi täglich... Während dieses Video läuft, wurden 20 neue JavaScript-Frameworks erfunden.
Neue Programmiersprachen und die musst du lernen. Du musst dich immer an die Umwelt anpassen.
Die muss man
anpassen,
aber zum Glück nicht lernen.
Ändert. Ich habe es eben zum Beispiel schon mal erwähnt, Flutter ist ein Framework, das ist 2017 rausgekommen von Google.
Flutter.
Und damit macht man so native Apps
das,
und Websites.
Wisst ihr, was mich ja ein bisschen ärgert an Flutter ist? Warum muss das unbedingt Dart sein? Hätten die da nicht Go nehmen können? Da hätte man wenigstens eine ordentliche Library-Auswahl gehabt, da hätte man wenigstens eine ordentliche... Aber Dart... Ist Dart wenigstens kompatibel zu irgendwelchen JavaScript-Libraries? Ich habe mich damit noch nicht... Also außer diese Beispiel-App, die wir mal gemacht haben im Stream, falls sich noch jemand dran erinnert, habe ich noch nie was mit Flutter gemacht. Natürlich nicht, okay. 100 Bits, 100 Milliarden, Dankeschön. EDV Forensik.
Und alles mit einer Programmiersprache. Und dieses Framework ist richtig gut, ja, das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten, es ist sehr intuitiv, es ist effizient, aber...
Findet ihr, Dart ist eine gescheite Programmiersprache oder eher Crap? Ich konnte mir da jetzt noch keine Meinung drüber bilden.
Ob das jetzt in 10 Jahren noch relevant sein wird, das kann ich nicht sagen. Da gibt es einfach keine Garantie für.
Vielleicht toll, JLo, du hast es doch noch nie verwendet.
Kommt nochmal eine komplett neue Programmiersprache, die den Markt nochmal umwirft. Deswegen muss man
True.
Sich einfach immer damit auseinandersetzen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr abgeschreckt, Programmierer zu werden. Also ich muss sagen, ich programmiere hier inzwischen seit 15 Jahren und für mich ist das immer noch der beste Job, den ich mir vorstellen kann. Ich liebe es zu programmieren. Mir macht es super viel Spaß. Und wenn du jetzt wissen möchtest, was die Vorteile am Programmierer werden sind,
ja,
dann kann
ich
dir nochmal...
War doch zum größten Teil richtig, was er gesagt hat, ja. Man kann natürlich die einzelnen Punkte immer diskutieren, aber im Prinzip ja, wenn du ein super extrovertierter Dude bist, der den ganzen Tag irgendwie am liebsten mit Leuten schwätzt, dann solltest du vielleicht lieber in Außendienst gehen. Wenn ich mir ein bisschen Gedanken drüber mache, wahrscheinlich hätte ich noch ein paar andere Punkte, warum es keine gute Idee ist. Da müsste ich mir tatsächlich mal Gedanken drüber machen. Es gibt bestimmt noch mehr Punkte, wo ich sagen würde, generell in die IT zu gehen, ist keine so gute Idee. Aber Management ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Gibt sicherlich noch mehr Punkte. Müsste ich echt mal in mich gehen und überlegen. Ja, also ein Punkt für mich, das trifft jetzt nicht so wirklich mit Management. Gerade in größeren Unternehmen, so dieses ganze Business-Enterprise-Umfeld ist in vielen Bereichen einfach Pains-Champ. Wenn du quasi für eine 15-Minuten-Angelegenheit 2 Tage brauchst, weil es so viel Bürokratie gibt, so viele Zwischenprozessschritte, so viele Meetings und Cup-Runden, wo du das vorstellen musst und so viele Leute, die dann im Prinzip dir auch noch auf den Nerven gehen, gibt es ein Rollback-Verfahren. Ich wurde ernsthaft mal gefragt, ob es ein Rollback-Verfahren gibt. Und wisst ihr, was wir machen wollten? Wir wollten uns auf den Server einloggen und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es war. Deswegen schmücke ich das mal ein bisschen aus, aber es war was in dieser Richtung, ja? Du machst ein LS in einem Ordner und dann guckst du ein paar Textdateien nach Festplattenauslastung. Das war's. Also wir wollten uns darauf einloggen auf ein Produktivsystem, wir wollten irgendwie ein paar Verzeichnisse aufrufen und dann ein paar Infos aus Dateien abziehen und fertig. Und das haben wir gesagt, nach dem Motto machen wir, loggen wir uns ein, ziehen wir uns ab, dauert 5 Minuten, gar kein Problem. Und da wurde ich allen Ernstes mal gefragt, gibt es ein Rollback-Verfahren? Und ich wusste legit nicht, was ich darauf sagen soll. Ich meine ernsthaft, was sagst du da drauf, ob ein LS ein Rollback-Verfahren hat. Soll ich sagen, ja, ich scroll dann im Terminal einfach wieder rauf, dann sieht's aus wie vorher, oder was willst du da drauf sagen? Marktlücke, ja, an LS. Erstmal einen Snapshot machen vorm LS, so sieht's aus. Also, da wusste ich damals wirklich nicht, was ich drauf sagen sollte. Und dann wurde ich gefragt, genau, da habe ich gesagt, Rollback-Verfahren, da passiert nichts, das ist denn, damals habe ich den Fehler gemacht, ja. Damals habe ich gesagt, da passiert nichts, das ist ein ganz normaler Standardbefehl, der ist auf Linux dabei und was soll dabei passieren? Und da war halt noch so ein richtig nerviger Typ dabei, der dann erzählt hat, haha, famous last words, da kann ja gar nichts dabei passieren, ihr kennt so Leute, die dann irgendwie einen Wahnsinn Spaß draus machen müssen, so als sind sie voll überlegen und blicken da jetzt durch. Dabei hat der Typ absolut keinen blassen Schimmer gehabt, was ich ihm gerade erzählt habe. Und dann wurde ich gefragt, ob ich die Gefahrenmatrix ausgefüllt habe dafür. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und dann haben wir wirklich mal die Gefahrenmatrix ausgefüllt für ein LS und kein Rollback-Verfahren und hast du nicht gesehen. Und laut dieser Gefahrenmatrix kam dann raus, dass ein, auch kein Zwei-Augen, kein Vier-Augen-System und sowas in der Richtung. Da kam dann damit raus, dass theoretisch, wenn man diese Gefahrenmatrix wirklich gewissenhaft ausfüllt, ein LS, ein hochkritischer Change auf dem Server ist. Und das sind so Dinger, wo ich mir sage, das ist halt dieses Business-Enterprise-Umfeld, was mir auf den Sack geht. Ja. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Das ist tatsächlich eines der besten Sachen, was du machen kannst. Du sagst, du musst es halt ein bisschen anders verkaufen. Du musst sagen, ja gut, wenn der Change zu risikoreich ist, dann können wir den Change verschieben. Wir können den Change auch sein lassen. Wir müssen den Change ja nicht durchführen, aber dann ist es halt so, dass in 2 Tagen, was auch immer, das Zertifikat abläuft. Und dann muss man halt sagen, dann gibt es die und die Probleme. Aber wie gesagt, wir müssen den Change nicht durchführen. Um was für eine Matrix geht es? Gefahrenmatrix. Weiß gar nicht, ob es das als... Im Prinzip tatsächlich ein bisschen sowas. Nur, dass es nicht um Angstreaktionen geht. Also da gibt's dann zum Beispiel eine Gefahrenmatrix, da stehen dann so Sachen wie, wie viele User sind betroffen, wie lange dauern die Wartungsarbeiten. So, und wenn du das ausfüllst, dann kannst du dann hier irgendwie ablesen, wie kritisch das ist. Also quasi, wenn du hier irgendwo rauskommst, ist es unkritisch, wenn du hier irgendwie rauskommst, ist es mittel und wenn du hier irgendwie rauskommst, ist es super kritisch. Und wir haben diese Gefahrenmatrix mal gewissenhaft für ein LS ausgefüllt und es kam ein hochkritischer Change bei raus, wo ich dann auch gesagt habe, Leute, ihr habt sie nicht mehr alle. Ja, das sind Sachen, die mir auch auf Keks gehen, an diesem Business-Enterprise-Umfeld. Leider sind es dann die gleichen Leute, die, wenn sie selbst was haben wollen, direkt gegen ihre eigenen Prozesse verstoßen. Tja. Das ist halt so dieses Business-Enterprise-Umfeld, was mir ein bisschen auf den Sack geht. Würdest du wieder ins Business-Umfeld gehen, im neuen Job oder eine andere Richtung? Ja, wenn ich mir, also mal angenommen, bei dieser Umstrukturierung kommt jetzt wirklich raus, ich muss kündigen, weil wir kein Homeoffice mehr machen können, also gar keins mehr. Und ich sage, gut, ich kündige. Ich würde wahrscheinlich erstmal gucken, dass ich tatsächlich was Ähnliches mache, weil ich würde erstmal die Leute, die ich die letzten Jahre über kennengelernt habe und mit denen ich mich gut verstanden habe, von denen ich auch von dem einen oder anderen noch Kontaktdaten hätte, die würde ich einfach mal fragen. Die würde ich einfach mal fragen, sagt mal Jungs, wie sieht's denn bei euch aus? Lang nichts gehört. Ich würde wahrscheinlich erstmal nett sein und sagen, lang nichts gehört, wie sieht's aus? Sucht ihr gerade Leute? Das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich machen würde. Ich würde mal ein paar Leute anhauen. Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich an vielen Stellen tatsächlich dann schon Leute gesucht werden. Ja, mal gucken. Ja, aber wahrscheinlich würde ich was in der Richtung machen. Weil es gerade in Frankfurt auch relativ easy ist. Weil wo du hinguckst, ist ein Rechenzentrum. Wo du hinguckst, ist im Prinzip eine Bank oder irgendein Finanzdienstleister. Und viele Finanzdienstleister stehen drauf. Das weiß ich, weil meiner steht da auch drauf. Wenn die Leute schon Erfahrung mit Finanzdienstleistern haben. So ganz sicher, warum gerade im IT-Umfeld, wenn man sich um irgendwelche Sachen kümmert, was weiß ich, wenn die irgendjemanden suchen für Windows Active Directory, warum der dann zwangsläufig Erfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld haben muss, ich weiß es nicht, ja, oder wenn man irgendwelche Linux-Administratoren sucht oder was auch immer, warum die dann aber die mögen das. Also das kenne ich von uns. Finanzdienstleister mögen, dass man Leute Erfahrung mit Finanzdienstleister haben. Die kennen schon den Pains Champ, ja, das ist es wahrscheinlich. Und dementsprechend denke ich, dass das natürlich auch ein Bonus ist, wenn ich sagen kann, ja, ich habe jetzt über 10 Jahre Erfahrung, es sind sogar noch mehr, aber ich habe über 10 Jahre Erfahrung, was IT im Finanzdienstleistungssektor angeht. Morgen frei? Nein, morgen nicht frei. Ich muss jetzt ins Bett. Habt ihr gut erkannt, Leute? Bettgetime. Nein, wir gucken uns kein Video an. Es ist schon 22:16. Korrekt. Das wäre für mich auch wichtig. Also, ich würde nur noch, wenn es Homeoffice gibt, nicht hundertprozentig Homeoffice, aber ein Tag die Woche ist okay, aber 80%, 90% Homeoffice müssen sein. Wo arbeitest du? Bei einer Bank? Korrekt. Ja. Richtig. In Frankfurt, am Main. Da gibt es viele Banken. Top. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Ich werde nichts weiter im Detail dazu erzählen, bei welcher Bank. Die meisten Leute haben es ja eh schon. Also letztens hat es einer geschrieben und der war gar nicht so falsch. Ja? Die Leute haben sich das eh ja schon nach Ausschlussverfahren zurechtgereimt mit der Zeit. Also, wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Bis denn. Was als Quereinsteiger, der keine richtige Entwicklerstelle findet, als Test Automation Engineer JavaScript einsteigen legitim? Pauschal jetzt schwer zu sagen. Also Entwicklererfahrung ist natürlich gut, wenn es um im weiteren Sinne darum geht. Kann ich jetzt so aus pauschal nichts zu sagen. Der Patrick könnte es tatsächlich liegen, der Patrick weiß es nämlich. Und wisst ihr, was das Bittere ist an dieser ganzen Sache? Der Patrick hatte einen Kumpel, der hat sich beworben bei, sagen wir mal was, bei einem Dienstleister so aus unserem Dunstkreis und wurde letztendlich auch genommen. Und ich konnte kein Mitarbeiter-Werben-Mitarbeiter-Programm geltend machen dafür. Das ist bitter. Sonst hätte ich, weiß gar nicht, was es bei uns da mittlerweile für gibt. Aber leider nicht. Leider ging das nicht. Sonst hätte ich direkt Mitarbeiter-Werben-Mitarbeiter abgegriffen. Aber es war leider nicht möglich. Patrick, weißt du, ob der immer noch dort arbeitet? Vielleicht habe ich den ja sogar schon mal gesehen und ich weiß gar nicht, dass das ist. Und er weiß nicht, dass ich das bin. Kann ja sein. Das war richtig Zedge, ja. Massive Zedge. Der ist noch da? Okay, nice. Alles klar, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Stream. Bis morgen. Morgen Rust WebAssembly. Irgendwann Nachmittag, wenn ich mein Sportprogramm hinter mir habe. Also, wir sehen uns. Bis dann. See you.